Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge vom Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad, Folge Nummer 164, wenn ich mir richtig mitgezählt habe, Folge 52 oder 51, da sind wir uns noch nicht ganz sicher in unserer Zählung, ich glaube 52, Velosnack. Und mit ziemlich genau einer Stunde und 16 Minuten Verspätung, wir bedanken uns in aller Form bei unserer beiden Töchter. Beginnen wir jetzt mit der Aufnahme. Einen wunderschönen Gruß nach Norwegen und ich wünsche dir einen schönen Frühlingsanfang heute.
Ja, wunderschöne Grüße zurück nach Köln. Ihr habt ja den Frühling wirklich schon genossen.
Ja, also ich laufe regelmäßig nur noch in Hotpants rum und an Tagen wie heute bin ich auch froh drum. Nee, jetzt gerade wird es wieder ein bisschen schlechter, aber es waren auch schon schöne Tage, das möchte ich gerne zugeben. Also ich glaube, ich bin letztens die RTF, die ich gefahren bin, wo wir später noch zu kommen, bin ich mit zumindest nur Knielingen gefahren und habe sie auch überlegt, zwischendurch auszuziehen. Ah. Dieses Stück Stoff, was du nicht verstehst. Ja, so ist das hier. Also ja. Wir hatten die letzte Woche wirklich mehrere Tage, wo es so deutlich über 15 Grad hatte. Ich bin einmal nach Hause gefahren und auf dem Tachometer stand 20 km/h und es hatte 150 Grad.
Was, 150 Grad?
Ja, und 20 km/h bin ich gefahren. Nein, umgekehrt, 20 Grad Celsius und es war schön warm. Mhm. Aber jetzt ist er wieder zurückgegangen und jetzt ist es wieder besser. Und ach, man weiß es nicht. Heute ist offizieller Frühlingsanfang. Darüber freue ich mich jetzt einfach mal, dass es kalendarisch aufwärts gehen muss.
Ja.
Und es ist auch, immer so 3 Grad sind und 4 Grad und Wolken verhangen und so weiter.
Ja, ja, ja. Ich gucke wie immer nach dem Wetter und so. Also bei uns ist halt wirklich, wenn ich es morgens wieder sehe, 4 Grad Regen und 9 Meter pro Sekunde Wind. Es ist halt
eine gewisse Konstanz drin.
Ja, aber, bei euch geht zwar die Sonne noch 4 Minuten eher auf als bei uns, also heute zumindest, aber dafür geht sie bei uns mittlerweile später unter. Also wir haben jetzt...
Ist das sozusagen jetzt Mitte Sommer-Winter-Sonnenwende jetzt gerade?
Ja, zumindest was jetzt Köln und mein Standort hier im Vergleich betrifft, haben wir das jetzt gedreht. Also bei uns ist es jetzt länger hell als bei euch. Das handelt sich zwar momentan noch um Minuten, aber...
Es ist mir trotzdem lieber 17 Grad und 10 Minuten früher dunkel, als den ganzen Tag im Wolkenverhangenen und Regen und so.
Ich möchte
jetzt gerade nicht tauschen.
Am Wochenende hatte letzte Woche die Kids. Also wir podcasten ja eigentlich immer nur, wenn ich nicht die Kinder habe. Weil dann wäre das jedes Mal so, wie es heute wäre. Nämlich mit Verzögerung und Kinder stehen nochmal auf und sind neugierig und kommen raus und so, wie das so ist. Und ich hatte sie letzte Woche und am Wochenende und habe mit denen am Wochenende am Samstag einmal erst Lagerfeuer gemacht im Garten. Und dann haben wir den Versuch gestartet, draußen zu schlafen.
Wieso? Warum? Warum macht man sowas?
Also ich sag mal so, es waren schon deutlich unter 0 Grad nachts. Und Mitternacht sind wir dann auch reingegangen. Also
klar.
Also das Problem war, es war gar nicht so kalt von oben. Also,
ich weiß, was das Problem war. Da draußen läuft ja auch gar kein Fernseher.
Das Problem war, dass es von unten kalt wurde. Wir haben auf der Terrasse geschlafen. Und da zieht halt der Wind so unten drunter. Und das kühlt halt beständig von unten aus. Und ich sage mal, oben deckst du dich halt zu, hast einen Schlafsack und dann hast du vielleicht noch eine extra Decke und so. Aber von unten kriegst du es halt, du liegst ja nicht auf so einer dicken Schicht.
Warum schläfst du mit 2 kleinen Kindern an einem Samstagabend draußen bei unter 0 Grad? Warum macht man sowas?
Ach, das ist so ein... So lernen die Kinder eben mal, was warm und kalt ist.
Ja, Herdplatte.
Nee, ist doch, also ich finde das nett. Und das Schöne ist ja, wenn man eine Möglichkeit hat, es im Garten zu machen, wie bei uns jetzt, und es dann halt einfach zu kalt wird nachts oder irgendwas doof ist, dann kann man ja mal reingehen. Und das haben wir dann gemacht. Und da ging es ab ins Bett und so. Aber war cool. Und ich denke, also die Idee ist, das einmal im Monat mit denen zu machen. Und wenn es ein bisschen wärmer wird, wird das auch von unten nicht mehr so kalt sein. Ich denke, mal gucken.
Hut ab vor deinen Ambitionen. Ich werde nach wie vor einmal im Monat auf der linken Seite schlafen und sonst immer auf der rechten. Das ist meine Art der Abwechslung an dem Punkt.
Ach, wir hatten vorher Lagerfeuer gemacht und ja, so am Spieß Würste gegrillte Kids und Marshmallows und ach, das war cool.
Ja, den Teil hätte ich ja mitgemacht mit dem Grillen, aber den darauf folgen nicht. Nee, das lässt der Christian schon sein. Wie geht's denn dir sonst? Also seit der letzten Sendung ist ja schon einiges an Zeit wieder ins Land. Du warst erst richtig dabei und dann wurde ich auch schon angesprochen, dann auf einmal nicht mehr so.
Ja, hier schien lange Zeit die Sonne. Ja. Seit ein paar Wochen ist es dann doch wieder bewölkter. Ja, kurz gesagt, das Atri-Flimmern, also das Vorflimmern ist jetzt wieder zurück. Genau seit 10 Tagen, seit dem 10. März bin ich früh aufgewacht und da war es wieder zurück. Und Ursache war eventuell, das war quasi vor 10 Tagen, das war die Woche, als wir eigentlich ursprünglich die Folge hier aufnehmen wollten, dass ich aber da erkältet war. Also ich war wirklich ziemlich stark erkältet und hatte auch gar keine Stimme mehr, konnte nicht mehr reden. Und das war dann vermutlich der Trigger, der das Ganze dann ja wieder ausgelöst hat. Und ich war die Woche davor, das war ein Freitag, als es passiert ist, wieder. Die Woche davor war ich im Urlaub, also alles ganz entspannt. Dann aus dem Urlaub zurück, habe einmal trainiert an dem Montag oder Dienstag. Und dann bin ich krank geworden und habe dann auch sofort aufgehört zu trainieren. Ja, und Freitag dann war es soweit und jetzt seit 10 Tagen. Hatte heute eine Kontrolluntersuchung von meiner letzten, zum letzten Zurechtschocken, hatte ich heute beim Kardiologen eine Kontrolluntersuchung. Und da konnte ich dann gleich sagen, hier, ist jetzt wieder zurück seit 10 Tagen. Und ja, dasselbe Spiel halt wie immer. Tabletten nehmen, Blutverdünner und so einen Beta-Blocker, um den Puls ein bisschen ruhig zu halten. Mhm. Und jetzt warte ich auf meine Elektro-Konvertering, also dieses Zurechtschocken, was jetzt so kurzfristig gemacht wird. Und dann ist aber, kriege ich jetzt auch eine Überweisung, wo sie quasi dann am Herzen diese Stelle verätzen, wo diese Fehlsignale ankommen, um das eben dauerhaft zu unterbinden. Und da ist es hier nur wegen so, also gesetzlich ist es festgelegt, dass ich quasi innerhalb eines halben Jahres einen OP-Platz bekomme, aber ob das jetzt ein halbes Jahr dauert oder schneller geht, das wird man sehen.
Mann, was für ein Downer. Das, also jetzt für dich natürlich unfassbar viel mehr als für mich, aber ich dachte auch schon so, mein Gott, das kann doch nicht sein, als du das vor 10 Tagen dann so rüberschicktest, die Info.
Ja, also ich war ja mental eigentlich darauf eingestellt, dass es zurückkommt.
Ja, du warst ja schon so ein bisschen pessimistisch. Ich bin ja, das unterscheidet uns ja auch ein bisschen, dass ich der gnadenlose Optimist bin und gesagt habe, dass du das an deinem 80. Geburtstag nochmal bekommst und dann direkt tot umfällst, auf dem Fahrrad sitzend. Aber dass es jetzt so schnell wieder kam, das hast du wahrscheinlich auch nicht gedacht oder nicht erhofft oder nicht eingeplant auf gar keinen Fall.
Nee, also was halt auch ärgerlich ist, ist, wenn ich halt so eine blöde Erkältung vermutlich, ja. Und also die Woche davor nicht trainiert. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Dummheit gemacht hätte und gesagt hätte, okay, ich bin jetzt hier irgendwie ein schweres Rennen gefahren und voll im Anschlag und das war jetzt mein Fehler, dann würde ich das ja alles verstehen, aber das ist jetzt irgendwie so, ich habe nicht trainiert und und wenn ich trainiere, habe ich ja eh von der Intensität her deutlich geringer trainiert dieses Jahr als letztes Jahr. Gibt ja da auf velofewer.com, kennst du bestimmt, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, denke ich. Kann man seinen Strava-Account registrieren und dann kann man da quasi nochmal so ein bisschen mehr Datenanalyse machen zu seinen gefahrenen Tracks, aber eben auch so Jahresstatistiken und wie viel Kilometer bist du dieses Jahr gefahren und wie viel Kilometer bist du letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt gefahren. Also Statistiken kann man sich anzeigen lassen, aber eben auch so, ja, wie viel also bei Strava gibt es diese Points in Red und diesen Suffer-Score. Und kann man sich ja auch so mal zusammenrechnen lassen, also zum selben Zeitpunkt letztes Jahr, wie intensiv hast du denn da trainiert? Also gerade wenn man diese zwei Werte nimmt und die sich da mal vergleicht. Und da habe ich einfach deutlich gesehen, dass ich wesentlich weniger intensiv dieses Jahr trainiert habe. Aber das schien alles nicht die Ursache zu sein, sondern es war halt einfach so eine blöde Erkältung. Und tja, was soll ich machen?
Mir wäre das andere auch lieber gewesen. Ich hätte ja, dann hätte ich wenigstens einen Grund gehabt, dich zu beschimpfen in irgendeiner Form. Aber so ist mir das auch nicht möglich.
Ja.
Schade.
Und was halt doof, ja, was halt, ich habe halt den Fehler gemacht, dann auch zum Arzt zu gehen und zum Krankenhaus zu gehen, weil es heißt ja immer, dass wenn das innerhalb von 48 Stunden, wenn du dann innerhalb von 48 Stunden damit zum Arzt gehst, können die das sozusagen sofort wieder zurechtschocken. Mhm. Nach 48 Stunden machen die das halt nicht. Dann muss das Blutverdünner nehmen, 3 bis 4 Wochen, weil die Gefahr eines Blutgerinnsels besteht. Und ich, Depp, bin halt dann an dem Freitag zum Arzt gegangen und dann kann ich zwar sagen, ja, das ist sozusagen, ich habe das heute früh gemerkt, dass es wieder da ist, ich kenne die Symptome, ich habe das jetzt das 4. Mal innerhalb eines Jahres. Dann sagen die aber zu dir, naja, aber kannst du denn ausschließen, dass du es gestern nicht schon hattest? Vielleicht in einer leichten Form, die du gar nicht gemerkt hast. Nee, okay, dann gehen wir das Risiko nicht ein. Ah ja, und das ist, da ärgere ich mich fast über diese verplemperten Stunden da im Krankenhaus und im Krankenhaussystem, als eigentlich, dass ich es wieder gekriegt habe, weil das war mir jetzt letztendlich eigentlich schon auch irgendwie klar, dass das wiederkommt. Also die Ursache ist ja, oder das ist ja nicht grundlegend sozusagen behoben worden bei mir, sondern es sind ja nur das Flimmern an sich mal so weg ausgeknipst worden. Aber dass es eben kommt oder dass es eben diese Fehlreizungen gibt, diese Stelle ist ja sozusagen nie gefixt worden. Und das wird sozusagen irgendwann im Laufe des Jahres passieren. Das Lustige war heute beim Kardiologen, er meinte, naja, ist immer so die Frage, naja, wie viele sportliche Aktivitäten machst du und so. Und er muss wohl vor ein paar Wochen, Monaten Langlaufwettbewerb gewesen sein im Fernsehen. Und da war ein Anstieg. Ich habe es nicht gesehen, ich kenne die ganze Geschichte nicht. Ich gebe jetzt nur das wieder, was mir der Kardiologe erzählt hat. Ich muss das selber mal recherchieren. War halt eine Schwedin und da war so ein kleiner Anstieg und plötzlich blieb die fast stehen am Berg. Okay. Also das war nicht so, dass sie stehen blieb, aber die anderen zogen halt davon und die blieb fast stehen an dem Berg, obwohl sie bis dahin jetzt habe ich in den Chat geguckt und bin abgelenkt. Also
etwa so, wie wenn wir zwei den Berg hochfahren und bei mir auf einmal die Luft rausgeht und bei dir noch nicht.
Ja, also die war vorher mit dabei und plötzlich blieb die fast stehen. Und da ist eben so gewesen, dass sie da in dem Anstieg plötzlich Vorflimmern bekommen hat im Wettkampf. Und er meinte eben, dass ungefähr 30% weniger Herzkapazität mit dem Flimmern da ist. Es ist nicht lebensgefährlich, aber es ist halt sozusagen so eine Einschränkung.
Okay.
Ja, naja.
Ja. Ja,
was soll ich machen?
Ja, das ist jetzt ja, wie heißt das hier? Ich glaube, mit dieser fatalistischen Einstellung kommst du in dem Fall auch weiter, weil sich jetzt da hadern und drüber grübeln und warum, weshalb, wieso, weshalb, warum, bringt ja auch nichts. Weil wir wissen jetzt nicht, insbesondere ich nicht, was genau der Trigger ist. Ne? Jetzt die Erkältung, das wird natürlich vieles dafür sprechen. Und es ist einfach Pech. Also, ne, vor allem, aber was ja andererseits auch gut ist, dass du dir keine Vorwürfe machen musst, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Dann musst du jetzt irgendwie, hoffen wir erstmal schnell, dass du zurechtgeschockt wirst, dass das Flimmern dann vielleicht möglichst lange wegbleibt. Bestenfalls bis dann diese OP stattfindet und dass danach alles gut ist, ne? Oder? Würde ich das, ist das so die Zukunft richtig zusammengefasst?
Genau, also ich habe ja damals beim Zurechtschocken eine Frau getroffen, die irgendwie über 70 oder fast 80 war oder so.
Du hast in einem Rentnerzirkel den jungen Spund gegeben.
Ey, wenn du dort zum Zurechtschocken gehst, das ist ja wirklich eine Krankheit, oder ja, die nur alte Leute haben. Ich habe die Werte nicht mehr im Kopf, aber er meinte wohl bei, also es gibt hier in Norwegen so ein Rennen, das heißt Birkebeinern. Gibt es als Langrennen so ein Volkslauf, ne? Sowas wie.
Aber ist das, stopp, ist es ein Lauf im Sinne von Laufen, von Skilanglauf oder von was?
Gibt es als Skilanglauf und gibt es aber auch als Mountainbike-Rennen.
Okay.
Und da sind mehrere tausend Teilnehmer, he? Und da ist wohl, also ich habe die Werte nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, in der Normalbevölkerung ist Atrieflimmern, und dass du es bekommst, liegt wohl bei 0, irgendwas Prozent. Mhm. Bei den Teilnehmern, ich habe eine Untersuchung, bei den Teilnehmern dieses Rennens liegt die Gefahr, dass es bekommt, bei 15%. Das heißt.
Laufen die da um Atomkraftwerke rum oder was ist denn das?
Nee, es ist einfach eine Belastungsgeschichte und so, okay. Ist halt bei Sportlern auch relativ verbreitet, diese Krankheit. Und
deswegen mache ich nicht so viel Sport. Das ist nicht so schädlich.
Ja. Ja, und was, also es wird schon weitergehen. Also jetzt wird das halt operiert und irgendwann und
die Frage, die dir natürlich jetzt jeder stellt, die ich mir auch stelle, und hast du jetzt noch Hoffnung? Also, was heißt Hoffnung? Also, nee, das muss man, glaube ich, anders formulieren, weil eigentlich ist egal. Ne? Ob Edinburgh, London, ohne dich oder mit dir stattfindet, ist jetzt vollkommen Schnuppe, du solltest gesund werden. So, Punkt. Aber im Rahmen dessen, hast du da noch konkret die Hoffnung, mitfahren zu können? So im Sinne von, okay, ich werde nächste Woche geschockt und dann würde ich es nochmal angehen, oder sagst du, ich lasse mich jetzt, sobald es geht, schocken, dann ist erstmal Ruhe und dann warte ich jetzt einfach, mach einen auf ganz, ganz langsam und warte einfach, dass ich die OP habe und dann baue ich neu auf. Hm. Wie ist da so? Also diese zwei Optionen würden mir jetzt ins Gesicht springen. So.
Ja. Naja, also
ich weiß, was ich dir raten würde. Also ich würde dir raten, warte jetzt erstmal, bis du geschockt bist, ne? Und dann mach ganz langsam und London, ich freue mich schon auf die nächsten 4 Jahre Vorbereitung mit dir darauf. Vielleicht bin ich dann ja auch endlich so weit.
Also dieses Hin und Her ist ja wirklich auch so eine seelische Geschichte. Hm? Also du freust dich auf was und dann wird es wieder irgendwie doch nichts und die ist auf und ab, und das habe ich ja in den letzten 2 Jahren mehrfach erlebt, und deswegen ich weiß es gerade noch nicht, wie ich mit London, Edinburgh, London umgehe. Die Chance, dass ich antrete, ist natürlich geringer geworden.
Ja.
Deutlich geringer. Ich habe nach wie vor den Traum und den Wunsch, und wenn ich jetzt irgendwie eine relativ optimale Behandlung bekomme, was relativ zügig bedeutet, könnte ich mir vorstellen, ja, ich kriege das noch irgendwie auf die Reihe. Mhm. Serge mit, ja, mal gucken. Also, so, aber das, ich weiß auch noch zu wenig über die OP und über die, also wie schnell man sich danach auch wieder belasten kann, weißt du? Mhm. Ist es jetzt so, irgendwie dann irgendwie mal 2 Wochen Füße stillhalten und dann geht's wieder los, oder ist das eine OP oder irgendwie ein Vierteljahr brauchst du wieder, um dich voll belasten zu können? Das kann ich überhaupt nicht sagen.
Also ich jetzt mal völlig, wie soll man sagen, also mit meinem laienhaften Wissen würde ich davon ausgehen, wenn das irgendwie klappen sollte, dann geht's nur darüber, jetzt so schnell, also irgendwann jetzt bald schocken. Dann die Sache ganz, ganz, ganz langsam angehen und hoffen, dass bis London nichts mehr kommt und danach OP. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du nach einer Herz-OP, wie auch immer geartet schlimm die sein soll oder ist, dann innerhalb des nächsten 2-3 Monate ein Langstreckenrennen fahren kannst. Ich glaube, das halte ich für ein bisschen illusorisch.
Ich, ja, wobei ich nicht glaube, dass die OP danach ist. Und ich glaube auch nicht, dass,
genau, ja,
selbst wenn die jetzt sozusagen mich jetzt schocken, innerhalb der nächsten 2-3 Wochen vielleicht, dass es dann bis zum Sommer anhält. Also, ich weiß.
Ja, ja, klar.
Vielleicht habe ich das Glück. Es kann ja gut sein, ha? Es kann ja gut sein, aber.
Auf Glück, mit Glück kann man halt nicht rechnen. Nicht kalkulieren.
Ja. Das ist schon. Aber die, klar, die Zeit rennt natürlich. Und wenn ich überlege, Ende Juli ist das Rennen. Jetzt sind wir schon im März. Das, ja.
Wem sagst du das?
Ja. Das, keine Ahnung. Also.
Ist aber auch nicht wichtig.
Naja, gut, ich muss mich schon mal irgendwann entscheiden und den Platz. Also, das ist jetzt eher so der Punkt, über den ich nachdenke. Ich kann ja meinen Startplatz zurückgeben. Ich krieg nicht volle Startgebühr zurück, aber ich krieg einen Großteil zurück, weil es gibt eine extrem lange Warteliste. Mhm. Und je eher ich mich natürlich entscheide, desto zeitiger kann ein anderer, umso schneller kann ein anderer quasi dann auch den Platz wahrnehmen und sich darauf vorbereiten, hä? Das ist
ja,
halt so noch eher so eine Gewissensgeschichte.
Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, dass jeder, der auf dieser Liste relativ weit oben steht oder jeder, der sich dafür anmeldet, sich eh auf irgendeine Art von solchem Event vorbereitet. Also ich sehe das genauso wie du. Gerade bei Veranstaltungen, die ausgebucht sind, sollte man nicht einen Startplatz so einfach verfallen lassen, weil sich irgendeiner den Arsch darüber abfreut. Aber nichtsdestotrotz fände ich es völlig legitim, deinerseits dir da noch Zeit zu lassen mit deiner Entscheidung. Obwohl ich natürlich präferieren würde, dass du den Brocken abgibst und dich um deine Gesundheit dann erstmal kümmerst. Aber das ist mal ganz was anderes. Es wird hier gerade gesagt, ich hack ganz schön. Ich höre bei mir, ist das auch bei dir? Kommt das bei dir an?
Also ja, ich höre das auch, dieses als ob es in der Internetleitung jemand drauf sitzt.
Da muss ich mal schauen. Aber ich habe eigentlich alles so wie immer. Also ich habe nichts verändert seit gerade eben.
Ja.
Ich mache hier mal so dieses Bypass-Ding an. Ja. Ja, Mai, keine schönen Neuigkeiten.
Ja, ist erwartet. Es war nur eine Frage der Zeit. Ganz ehrlich, war es eine Frage der Zeit.
Ja. Vielleicht beim nächsten Mal, also wir haben jetzt schon den Termin für die nächste Sendung, ihr könnt euch ja schon mal eintragen, wenn unsere Züchter das mitmachen, das wäre der, was haben wir gesagt, 6. Mai? Wer weiß, mit welchen Neuigkeiten wir dann um die Ecke kommen. 2. Mai.
2. Mai, genau.
Ja. Christians Bauch ist doch eine Schwangerschaft. Markus hat wurde ein zweites Herz irgendwo entdeckt und implantiert hat er, also irgendwie, weiß nicht. Ich hoffe, ich gehe ja immer noch vom Besten erstmal aus. Und ja. Dann nützt ja nichts. Irgendwie muss es ja auch weitergehen. Also irgendwie muss es weitergehen und wird es auch. Und wir werden noch in 10 Jahren darüber sprechen, wie wir uns doch damals 2017, wie du dich geärgert hast, aber doch dann alles irgendwann irgendwie zu einem guten gewendet hat und du doch vielleicht dann 2021 da starten konntest oder wie auch immer. Ja. Fällt mir jetzt ein bisschen schwer, natürlich so einen schönen Übergang zu finden zu was Schönem, aber irgendwie, wie du ja sagst, muss weitergehen.
Ja. Dafür fährst du.
Ja, deshalb fahre ich. Mir geht mein Arsch auch auf Grundeis wegen meiner Veranstaltung, zu der ich mich angemeldet habe und viel zu wenig zum Trainieren komme. Ende April, was haben wir jetzt mehr? Ich vergesse den Monat. Ende April, so gut 6 Wochen ungefähr noch, bis Lüttich-Bastogne-Lüttich. Und ich hatte vor 2 Wochen, habe ich hier erste RTF gefahren in Köln. Gibt immer so Kölner Saisoneröffnung, das ist quasi immer die gleiche RTF, die am Anfang startet. Und da fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Über RTF, so haben wir ja schon mal gesprochen, also brauche ich ja jetzt keinem mehr erklären, was das ist. Aber 2 Dinge habe ich wirklich unfassbar beeindruckt an dem Tag. Und zwar normalerweise, also so früher, die Zeit vor dem Kind sozusagen, gehörte ich immer. Es gibt ja immer so Zeitfenster, in denen man startet. Und in der Zeit vor dem Kind war ich immer derjenige, der möglichst im letzten Zeitfenster als Vorletzter startet. Mhm. und immer sehr spät erst da war. Und diesmal dachte ich, wollte ich sehr früh da sein. 10 Uhr war irgendwie, glaube ich, erster Start und ich war irgendwie um 2:02 da. Und da muss ich mal dann echt eine Lanze irgendwie so für Radsport Deutschland oder wie man es auch immer nennen mag, oder Radsportboom in Deutschland. Es war so voll dort, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich bin diese RTF schon ein paar Mal gefahren, also bestimmt 3-4 Mal, behaupte ich einfach mal. Und so voll war es einfach noch nie. Es waren da irgendwie 3 oder 4 Einschreibetische und ich stand ungelogen 20 Minuten da, bis ich mich einschreiben konnte, um zu starten.
Cool.
Das habe ich noch nie erlebt. Und dann habe ich so, während du dann da stehst und darüber nachdenkst, habe ich auch überlegt, ob das im guten Wetter vielleicht lag. Also es war wirklich, wie gesagt, ne, kurze Hose und Beinlinge, Knielinge. Also es war wirklich fantastisches Wetter. Aber da dachte ich, nee, also die letzten Jahre, wenn schlechtes Wetter war, wäre ich auch nicht gestartet. Also, weißt du, das ist ja bei mir ein sehr, sehr gutes Ausschlusskriterium. Deswegen muss es immer zumindest akzeptables Wetter gewesen sein. Das heißt, daran lag es auch nicht. Und ich habe so viele Menschen gesehen, dass, also, wie gesagt, es kann sein, dass es daran lag, dass ich ein bisschen früher als sonst da war. Aber es war extrem viel los. Ich habe jetzt leider Gottes keine Zahlen mehr recherchiert. Also, wie heißen die? Mistral Köln. Ob die irgendwas veröffentlicht haben, sozusagen. Wir hatten diesmal mehr als beim letzten Mal oder sonst immer 5.000 und jetzt haben wir so und so viel 1.000, aber ne, Start, also sehr schön, am 8. März haben sie nochmal aktualisiert, danach gibt es keine Review oder so, so war es. Naja, also RTF fahren, ne, also ich breche immer wieder gerne eine Lanze dafür, fahrt mehr RTF, schöne Veranstaltungen und ich bezahle noch gerne, es ist teurer geworden, habe ich so den Eindruck, also ich weiß nicht, ob das immer schon so für eine normale RTF 9 Euro gekostet hat, gebe ich ja gerne, weil ich denke ja auch, so wird die Jugend gefördert und Breitensport und so, wenn ich schon selber nicht in einem Verein bin, kann ich so ein bisschen was auf die anderen Vereine überall verteilen an Geld, aber 9 Euro fand ich dann auch dafür, dass ich nichts bekommen habe, also außer Streckenabsperrung und Streckenschilder. Hab ich.
Ja.
Also so ein Tee mal hier und da mal eine Waffel, aber ich war auch an dem Tag
mal wieder. Ich finde das voll gerechtfertigt, also.
Jein, also ich finde für das, was da gemacht wird, also ich sehe das so als wie ein Vereinsbeitrag, weißt du? Ich spende halt 9 Euro an dem Tag an den RC Mistral, dafür, dass sie die Veranstaltung vielleicht machen und dafür, dass sie für ihre Jugendförderung und ihre Arbeit das ganze Jahr, nicht so für das, was da im Moment an dem Tag da so stattfindet.
Ich kenne jetzt nicht, was da bei dem RTF da dazugehört und wie der konkret abläuft, aber also ich sag mal so, wenn du da schon irgendwie Streckenabsperrung hast, du musst es vielleicht irgendwo genehmigen lassen beim Landratsamt, das gibt's alles nicht für Oma. Und
Nee, da ist keine Strecke abgesperrt. Da sind nur, da sind so Strecken ausgeschildert.
Aber da muss auch jemand mit ins Auto nehmen und da irgendwo langfahren, ja, das vorher hinterher. Also da kommen ganz schnell Kosten zusammen, die absolut man so gar nicht für möglich hält. Und nee, so weiß man ja auch vorher nie, wie viel kommen. Also die Strecke wird beschildert, egal ob da 5 oder 500 kommen. Und also ich habe das ja ein bisschen hier bei uns im Verein mitgesehen. Und ich kann dir sagen, dass hier bei Rennen, also wenn hier Rennen sind, sind halt die Shotgebühren dann auch gleich mal irgendwie 50, 60 Euro. Damit wird aber kein Gewinn gemacht. Das klappt nur sozusagen, dass da Geld übrig bleibt für den Verein. Das ist wirklich nur, wenn die Teilnehmerzahlen wirklich, wirklich hoch sind. Und die Tendenz ist eigentlich, dass der Verein bei sämtlichen Rennen hier mittlerweile Minus macht.
Okay. Ah, warte, kurz. Ah. Mir ist das Mischpult hingefallen.
Knarzt nicht mehr.
Es knarzt nicht mehr?
Ja.
ich muss mal kurz die Nase putzen. Wie ging das nochmal so, ne? Eine Sekunde.
Ja, also wie gesagt, ich finde, dass mit den Kosten eigentlich gar nicht, also mit der Teilnehmergebühr von 9 Euro gar nicht so hoch. Und nee, im Hintergrund entstehen schnell Kosten und
ich kritisiere auch, ja, also ich habe mich nur gewundert, weil ich habe das so in Erinnerung, hörst du mich wieder? Ja, ne? Ich habe das so in Erinnerung, dass das halt die letzten Jahre immer so 4, 5, 6 Euro waren und ich fand diese 9 Euro in dem Moment so viel. Ich finde das auch nicht so, also ich zahle die auch gerne, ne? Also das ist überhaupt nicht das Problem, weil ich einfach das, ich sehe das so, wenn ich jetzt in einem Radsportverein Mitglied werde, ja, dann kostet mich das bestimmt so eine Mitgliedsgebühr von 60, 70, 80 Euro im Jahr. Und so verteile ich diese 60, 70, 80 Euro halt über RTFs auf 7, 8 Vereine im Jahr, ne? Weil ich bin nicht in einem Mitgliedverein, sondern ich verteile meine Kohle so auf mehrere Vereine. Ja. Deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm. Also, weißt du, es geht mir gar nicht um das Geld. So, aber im Endeffekt davon gehabt, also wenn man es jetzt, wenn man ganz eiskalte Kalkül aufstellen würde, was bezahle ich und was kriege ich dafür? Ja. Habe ich an dem Tag, glaube ich, einen Becher warmen Tee gekriegt. Und die Streckenschilder. Aber was natürlich auch an mir liegt, ne? Ich habe jetzt nichts groß gegessen, nichts groß getrunken, weil ich einfach schnell fahren wollte und so. Ich hätte mir das auch vielleicht hätte ich mich mit Waffeln so voll stopfen können, dass ich die 9 Euro rausgehabt hätte. Aber will ich ja gar nicht. Ich will denen ja einfach nur ein bisschen Geld dafür geben, dass sie ihre Veranstaltung haben und ihren Verein aufrechterhalten können. Das ist ja das Wichtige.
Genau, und das Geld ist ja nicht, also das Geld deckt ja nicht nur die Kosten für deine Waffel und den Tee, den du getrunken hast.
Ja, ja, für die Schilder auch und so, ne? Also ich möchte jetzt gar nicht so rüberkommen, als wäre ich, würde ich das jetzt kritisieren, dass ich dann 9 Euro zahle.
Kommst du aber.
Ja, das habe ich ja jetzt richtig gestellt. Darum geht es mir gar nicht. Ne? Hätten die gesagt, 10 Euro, hätte ich auch 10 Euro bezahlt. Ne? Dann hätte ich halt, dann wäre ich vielleicht eine RTF im Jahr weniger gefahren oder so. Ich kann nur auch verstehen, dass Leute, denen das Geld halt vielleicht, die mal auch hier einen Euro umdrehen müssen oder so, dass die dann sagen, nee, dann fahre ich lieber einen Tag später, ne, und zieh mir die und fahr mit einer Karte die Strecke ab oder sonst
mit
was.
Mit dem Track, den der Hoff bei Strava hochgeladen hat.
Ja, zum Beispiel, ne? Oder den, die auch teilweise, den bieten ja auch selber an auf ihrer Seite, ne? Das gibt's ja auch, ne? Und das
klar.
Also ich hab schon von Leuten gehört, die sagen, nee, das ist mir zu viel, da fahre ich die lieber alleine. Also habe ich schon gehört, die Meinung.
Ja, klar. Klar, und ich meine, also das wird 3 Euro kosten, da wird es auch noch Leute finden, die sagen, das ist mir zu viel.
Ja.
Und also das ist ja das Schöne am Radfahren, ja, wir können ja sozusagen eigentlich immer und überall fahren. Warum geht man zum RTF? Ist ja eine ganz andere Motivation.
Ja. Also ich fahre bei RTF zum einen, weil ich das immer wieder gut finde für Leute wie mich, die nicht so, wie soll man sagen, die nicht von früher Jugend an Rad gefahren sind, ist das für mich auch immer wieder so ein bisschen üben in der Gruppe fahren, sich wieder dran gewöhnen auch. Das ist so der positive Effekt für mich. Und weil ich halt, wie gesagt, eigentlich nicht so ein Vereinsmensch bin, aber trotzdem das, was die machen, gut finde und das so dann unterstützen möchte. Deswegen.
Also da geht es auch um das Soziale, also zusammen mit anderen.
Ja, dafür, nee. Sozial, nee. Nee, da muss ich ja noch reden. Boah, da fuhr einer die ganze Zeit vor mir, den hättest du, glaube ich, vom Rad geprügelt. Da gab's, also es gab zwei Menschen, also so RTF-Fahren ist manchmal auch anstrengend. Es gab einer, der kommentierte alles die ganze Zeit. Wie so ein, ich weiß gar nicht, was der alles gequatscht hat die ganze Zeit. Der hat nicht aufgehört zu reden auf dem Rad. Und dann war ein anderer, dessen Rad quietschte. Und er fuhr immer wieder kurz vor mir oder kurz hinter mir. Und dass der eine Typ, der die ganze Zeit geredet hatte, während die aufeinander getroffen, hätte dem bestimmt nach 2 Minuten gesagt, er soll sein scheiß Rad mal ölen, weil es so unfassbar gequietscht hat. Der hatte so eine Rahmenschaltung und immer wenn er den Gang gewechselt hat, quietscht es erstmal, bis er die wieder justiert hat.
Also ich sagte, die 9 Euro sind noch viel zu niedrig.
Du meinst, für das Entertainment, was ich hatte, oder was?
Wenn wir mindestens 20 sein, dann bleiben soll ich ja vielleicht auch zu Hause, keine Ahnung.
Nee, das war ein schönes Rad, ne? Aber das hat halt immer gequietscht. Naja, aber es war ja dann auch, und vor allen Dingen, den Menschen habe ich auch immer wieder getroffen in größeren Gruppen. Immer wieder hörte ich so quiek, 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 quiek. Naja, also fahrt RTF, dann trefft ihr auf Radio, verkappte Radiomoderatoren während der RTF und quietschenden Fahrrädern. Und ihr unterstützt vor allen Dingen das Vereinswesen. Wenn ihr nicht selber schon im Verein seid, dann solltet ihr das zumindest tun. Das finde ich, gehört so ein bisschen dazu, weil wir möchten uns ja auch an den Profis erfreuen und gute Jugendarbeit und die Kinder von der Straße holen und was alles dazu gehört. Wenn ihr es also nicht selber macht, die Vereinsarbeit, dann macht es so. Also pro RTF, egal wie teuer es ist, um das nochmal als finales Statement in die Welt rauszugeben, bevor jetzt hier falscher Eindruck entsteht.
So. Und es war ein Saison-Opener.
Genau. Es wäre, was haben wir heute? Montag, vorgestern wäre die nächste RTF gewesen, aber da hat es geregnet und da hatte ich keinen Bock, weil dann werde ich krank. Weil ich bin jetzt auch das erste Mal, Entschuldigung, wenn ich dir das jetzt sagen muss, aber seit unserer letzten Sendung, wann war das? Das war kurz vor oder kurz nach meinem Geburtstag, glaube ich. Habe ich auch so das erste Mal seit irgendwie 5, 6, 7 Tagen oder 10, 12, fast so 2 Wochen das Gefühl, dass ich endlich wieder mal komplett gesund bin. Mhm. Also noch nicht 100%ig fit, aber gesund.
Oh.
Ja. Hm. Nee, das wollte ich ja nicht mit einer Regenfahrt riskieren. Das meine ich.
Das verstehe ich.
So, kommen wir mal zu einem Punkt, den wir eigentlich schon lange auf der Agenda haben, immer wieder besprechen wollten und dann hat es sich verschoben und zu spät kommen. Wir durften Elektronik testen. Und da möchte ich auch gleich noch was ergänzen auf unseren Ablaufplan. Das kommt danach. Ja. Also, immer wieder, also für uns ist ja Garmin ein immer wiederkehrendes Thema. Mhm. Und, jetzt bin ich gerade verwirrt. Du bist ja, wenn ich sagen würde, du bist ein Garmin-Fanboy, stimmt das oder stimmt das nicht? So richtig auch, so richtig eigentlich nicht, aber ein bisschen schon.
Doch schon, klar. Okay. Kann man schon sagen.
Sehr gut. Also, dann sind wir da. Und ich bin ja immer, ich will nicht sagen Garmin-kritisch, aber ich bin zumindest nicht so.
Na, ich finde, Fanboy heißt dann nicht, dass man alles gut findet.
Nee, das tust du auch nicht, das stimmt.
Also, aber ich mag, also ich finde nicht alle Produkte gut und ausgereift, aber ich mag das Label und bin dem doch irgendwie verbunden. So, das war so eine gewisse Markentreue.
Ja, Markentreue, genau. Aber der Markentreue heißt ja auch nicht Nibelungentreue sozusagen. Also du kritisierst ja auch, stimmt. Und ich bin ja der festen Überzeugung, dass ich noch nicht so das Richtige, also ich bin, habe von Garmin noch nicht das richtige, optimale Ding für mich gefunden. Und deswegen habe ich auch immer mehr wahrscheinlich als du noch links und rechts und oben und unten geguckt. Und Schränke und Kammern aufgemacht, wo du noch nicht reingeschaut hast. Und wieso piept es denn jetzt hier? Ach so, es piept, weil du was in den Stream geschrieben hast. Hab dann was gefunden und hab die Firma angeschrieben und gefragt, ob sie uns vielleicht ein Testexemplar geben könnten. Bestenfalls noch 2, damit du eins hast und ich eins hab. Und da haben wir ein Ja bekommen und haben zu Eurobike im letzten Jahr von der Firma Brighton, ich hoffe, ich spreche es auch richtig raus, ich würde es jedenfalls aussprechen, 2 Tachos bekommen. Mhm. Und zwar den Brighton 330 und den Brighton 530. Mhm.
Also Rider 330 und Rider 530.
Ja, genau. Und jetzt haben die ihre Webseite verändert und das verstehe ich gerade nicht. Das verwirrt mich jetzt. Genau, die haben wir bekommen, zugeschickt bekommen zum Testen oder beziehungsweise sie haben meinem damaligen Kollegen, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, die Exemplare mitgegeben, dass der sie uns sozusagen aushändigt und die haben wir jetzt getestet. Und ja, was sollen wir dazu sagen?
Dass ich den 530er habe und du den 330er?
Das ist der Anfang, genau. Also du, genau. Wie immer hast du dich für das Große entschieden und nicht für das kleine Dezente.
Wobei der Unterschied zwischen den beiden Geräten mir nicht so ganz klar war. Kannst du den genau definieren?
Der eine hat einen großen Bildschirm und der andere hat einen kleineren Bildschirm, um mal mit den offensichtlichen Dingen anzufangen. Mhm. Von den Funktionen und von der Akkulaufzeit, was ja jetzt nochmal so was Entscheidendes wäre, sollte sie eigentlich identisch sein. Mhm. Ansonsten, nö, hast du den größeren Bildschirm, dadurch natürlich mehr Datenfelder. Und das ist so das Entscheidende, behaupte ich einfach mal. Ansonsten von den Funktionen her identisch. Mhm. Wir haben jeweils das Set bekommen, also mit Herzfrequenz und mit Trittfrequenz. Wobei du direkt gesagt hast, nee, brauche ich nicht, ich habe ja alles da und da geht dann, und das hat auch geklappt mit dem Koppeln alles und so weiter.
Ja,
so weiter.
Ja, alles geklappt. Es hat sogar die, also sozusagen ein Kritikpunkt, den ich gleich habe, sozusagen die Garmin-Halterung gepasst, aber die passt eben nicht hundertprozentig.
Ja, genau.
Also die passt, der bleibt dort, aber er ist ein bisschen wackelig.
Er rastet nicht so ein, ne?
Genau, also, genau. Also man hat nicht das Gefühl, dass er auf seinen, dass er jetzt ist er auf dem Punkt so fest, sondern den kann man einfach so ganz smooth weiterdrehen.
Habe ich aber auch drüber nachgedacht, aber das kann man ihn ja auch eigentlich nicht wirklich zum Vorwurf machen, weil das ist ja nicht das, was er möchte oder das, was er verspricht. Ne, der verspricht ja nicht.
Nee, ist richtig, aber ich finde, wenn man es schon sozusagen ähnlich macht, warum macht man es dann nicht gleich? Weil, und das ist so der Punkt, und viele Leute haben ja schon ein Gerät, so über die Jahre. Das ist ja jetzt nicht mehr irgendwie ganz neu und das ist irgendwie jetzt, GPS-Geräte am Rennrad oder am Mountainbike, sondern das sind ja Geräte, die es schon jetzt viele, viele Jahre uns begleiten. Das heißt, die Leute haben vielleicht schon ein Gerät und kaufen sich das zweite oder dritte, weil das erste vielleicht kaputt ist, was anderes wollen, unzufrieden sind. Und man hat ja schon gewisses Zubehör dazu. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn das passt. Wenn die jetzt auf eine komplett andere Halterungstechnologie gesetzt hätten und gesagt hätten, ja, aber unsere hat die und die Vorteile, dann würde ich das ja auch verstehen. Aber sozusagen es irgendwie zu 95% gleich zu machen und dann die letzten 5% doch nicht, fand ich jetzt persönlich ein bisschen merkwürdig. Aber das ist eigentlich auch schon mehr oder weniger der größte Kritikpunkt meinerseits an dem Gerät.
Bin ich jetzt immer verblüfft.
Ja, bist du verblüfft.
Ja, ich überrascht. Fand ich jetzt auch, hab mich gewundert, aber habe ich dann auch nicht erst darüber nachgedacht. Also ich bin ja eher so der stumpfe Typ. Hat gesessen, fertig, ist nicht runtergefallen, super, bin ich mir zufrieden. Ich erinnere mich, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben oder als du das angeguckt hast, bei einer Sache warst du ja nahezu euphorisch, ja, bist ja gar nicht mehr rausgekommen aus dem Jubilieren. Akkulaufzeit. Ist jetzt, also Rad am Ring, hättest du damit durchfahren können?
Ja.
Ne? Also die Akkulaufzeit wird angegeben, ich glaube, der Kleine bei, ich habe immer so knapp über 30 Stunden im Kopf gehabt. Das heißt also, die sollte es, und ich habe ihn auch echt ewig gefahren, ohne ihn einmal aufzuladen. Das heißt, ich vertraue jetzt einfach mal dieser Aussage. Wenn es am Ende 25 Stunden sein sollten, dann ist das für mich auch noch völlig in Ordnung. Er läuft sehr, sehr, sehr lange. Also ein 24-Stunden-Rennen, problemlos locker durchfahren. Das sollte gehen. Und das war auch dann so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, das ist etwas, womit sie eigentlich mehr werben könnten. Weil für manche ist das ja schon also ich sage ja immer, eigentlich wäre der Garmin 25 für mich das ideale Gerät, wenn die Akkulaufzeit mehr als 8 Stunden wäre. Und wenn ich dann ein Gerät habe, was, also von der Größe her ist der 330er etwa auf dem Niveau eines Garmin 500, auch nicht so viel größer jetzt als der, schon mehr als der 25er, aber jetzt auch nicht so viel, aber dafür irgendwie mit der mehr als vierfachen Akkulaufzeit aufwarten, ist schon eine Hausnummer. Also da war ich schon nachhaltig beeindruckt von dieser Ansage.
Also der 35 ist ja vielleicht so groß wie der Garmin 5, also die Geräte aus der 500er Reihe.
Schon ein bisschen größer, würde ich behaupten.
Bisschen, aber nicht viel. Also ich würde ihn, ja gut.
Zwischen 520 und 820 würde ich ihn ansehen.
Ja, ziemlich genau. Aber ich meine jetzt vielleicht gar nicht mal die Größe, sondern die Größe auch in Bezug auf Features. Also der 530er hat ja jetzt auch keine Karte eingebaut. Also man sollte es jetzt nicht mit einem 1000er vergleichen von Garmin, der sozusagen Touch-Display und Karte und sowas hat, sondern es ist ein reines Tracking-Gerät, mit dem man aber Strecken nachfahren kann.
Genau, also ich habe jetzt wirklich auf die physische Größe sozusagen.
Ja, nee, mit
dachte, nee, also ich würde sagen, vom Umfang der Funktionen her ist das deutlich Anfang der 500er Serie. Also ich behaupte jetzt, ich habe leider von der Größe, ich hätte so gerne eine Zollangabe jetzt bei Garmin, nur um die Größe miteinander zu vergleichen. Ihr müsst euch vorstellen, die Displaygröße des 530er ist etwa so die Mitte zwischen dem 520er und 820er. Mhm. Und der 330er, den ich habe, ist so, ich behaupte jetzt einfach mal, wie der alte 500er, ne? Dieser klassische blaue oder schwarze, fast 4G. Und ich würde bei Ihnen beim Funktionsumfang so ein bisschen einsortieren zwischen dem, so um den 510er rum. Also der 520er mit der Koppe hat, glaube ich, schon noch deutlich mehr 510, 520. Jedenfalls bei diesem Garmin 500er Geräten auf jeden Fall. Und Da bin ich auch völlig bei dir. Also das macht der wirklich grundsolide. Also ich hatte zwischendurch mal vor der RTF, als Beispiel jetzt vor der RTF, ich hatte nie, das, und das ist so ein komischer Kritikpunkt, den ich jetzt gar nicht so richtig in Worte, sondern eher so ein Gefühl beschreibe. Ich hatte irgendwie nie so ein richtiges Vertrauen in das Gerät, obwohl es mich nie im Stich gelassen hat. Weißt du, wie ich das meine? Ich dachte immer so, ah komm, trackst du die Strecke trotzdem nochmal mit dem Telefon mit, weil du möchtest sie hinterher haben. Und das habe ich 2-3 Mal gemacht, obwohl das Gerät nie ausgefallen ist. Also ich hatte nie irgendwelche Probleme oder Ausfälle. Der hat immer stumpf seine Arbeit verrichtet. Aber ich glaube, ich bräuchte das Gerät noch länger, um wirklich dieses absolute Endvertrauen, das ist ein Vertrauen, so zu bekommen dafür. Und ich kann nicht beschreiben, woran das liegt.
Na, ich denke, es liegt, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht an ein paar Sachen liegt, die etwas billig wirken können. Gerade wenn man vielleicht so ein anderes Garmin-Gerät hat. Also das Display ist jetzt kein Touch-Display und ich finde es von Kontrastwerten her zum Beispiel auch ein bisschen schwacher.
Ja, du kommst vom Tausender. Ich komme vom 500er und sag dann, boah geil, ein scharfes Display. Weißt du, Display, das ist halt immer die Frage, wo kommt man her? Okay. Also ich fand das Display, fand ich einwandfrei.
Okay, ja.
Und auch wie schnell der Satellit gefunden war, war auch eine Verbesserung. War auch eine Verbesserung für mich. Und was war noch eine Verbesserung, wo ich sofort gedacht habe? Was ich aber unterstreichen möchte, wo du jetzt sagst, ich will nicht sagen das Wort billig, aber wo man merkt, da hätte man vielleicht noch mit ein paar Euro hier und ein paar Dollar da und ein bisschen Investition hier rein dem Ganzen ein deutlich wertigeres Gefühl geben können, zum Beispiel die Übersetzungen von den Menüs. Ich weiß nicht, hast du dann auf Deutsch oder auf Englisch genutzt?
Du warst jetzt leider kaum zu verstehen hier bei mir. Du musst deinen Satz leider nochmal wiederholen.
Ich habe gesagt, wo man gemerkt hat, dass man es vielleicht durch ein bisschen mehr Investitionen in Geld oder wie auch immer Arbeit, Zeit in rein investieren konnte, hätte können, ist zum Beispiel die Übersetzung der Menüs.
Die Menüs, okay.
Hast du ihn auf Englisch oder auf Deutsch genutzt?
Ich habe den auf Deutsch hier.
Also manchmal waren so Menüpunkte, also sich in so eine neue Menüstruktur einarbeiten oder sich reindenken, ist ja sowieso immer sowas, wenn man jahrelang wenn ich dir jetzt ein Android-Telefon geben würde, dann würdest du wahrscheinlich innerhalb von relativ kurzer Zeit anfangen, in Tränen auszubrechen und wüsstest dich nicht mehr zurechtzufinden, weil du halt sehr iPhone trainiert bist, um es so auszudrücken. Und so ging es mir genauso, als ich das erste Mal ein iPhone benutzt habe. Und genauso ist es wahrscheinlich bei dem Garmin. Ich höre gerade, du bist fast weg. Bei einem Garmin und bei einem Brighton dann zum Beispiel.
Na, was halt, also, aber das liegt ja daran, dass ich halt von eigentlich fast nur noch so mit Touch-Displays zu tun habe, ist halt diese Umstellung auf Tasten. Das war halt so eine Umstellung. Also, dadurch, dass es kein Touch-Display ist und reine Tasten hat, ist das nochmal so dieses, dann haben die Tasten eine Doppelbelegung, dann musst du gucken, okay, bist du jetzt im Menü, dann kannst du jetzt hier irgendwie okay und Stopp drücken. Ach nee, jetzt ist es aber die Zurücktaste und das ist so ein bisschen, aber das ist immer eine Gewohnheitssache mit dem Menü. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm und ich sag mal so, die Software, die von Brighton da mitgeliefert wird. Also es gibt eine Web-Plattform und es gibt eine iOS-App. Die guckt man sich einmal beim Einrichten vielleicht an und dann nie wieder. Und ist auch gut so. Weil da sieht man dann einfach sozusagen den Unterschied. Da passiert sich in der Entwicklung was und da wird es irgendwann mal eine neue Version geben. Aber das ist einfach ganz schlimm hässlich. Und der 530er.
Wir sprechen jetzt über das Webinterface.
Genau.
Ja, das hat mich ebenso verwirrt. Da gibt es jetzt nämlich auch was Neues. Irgendwie.
Die haben ihre Webseiten erneuert, aber die Plattform ist nicht selber.
Ja. Das hat mich irgendwie so verwirrt.
Genau. Aber es gibt halt zum Beispiel einen eingebauten Strava-Sync über Wi-Fi. Und wenn man das alles aktiviert, dann hat man eigentlich sozusagen mit der Brighton-Software wenig zu tun. Der zieht auch seine Updates übers Wi-Fi Und muss sagen, da kann man die Sachen auch leicht umgehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie hast du deine Tracks hochgeladen?
Wie immer. Ich pflege meine Tracks von Hand. Mhm. Und habe meine Tracks, wie ich das immer mache, ich habe den an den Rechner angeschlossen. Ich glaube, ich habe ein, zweimal am Anfang habe ich das per Bluetooth mit dem Telefon gepairt. Und das hat auch problemlos funktioniert. Aber ich weiß auch nicht, ich bin kein Bluetooth-Mensch. Und das mit dem WLAN war mir auch zu ich weiß auch nicht, woran das liegt, ob das bei mir, ob ich alt bin. Das ist so meine erste Vermutung. Mhm. Aber irgendwie, ich stecke den schön an. Bei mir muss das ja auch nicht hektisch sofort oben sein. Da bin ich ganz oldschool. Mhm.
Nee, ich mache einfach diese Wi-Fi-Geschichten. Mag ich super gern. Und ja, also es ist einfach, kommst nach Hause, es bucht sich ins Wi-Fi ein und es wird auch geladen und gut ist.
Ich glaube, wenn es bei mir mal einwandfrei funktionieren würde, alles. Na, aber wenn ich so eine einfache, funktionierende Alternative habe, wie ein Kabel anstecken und es funktioniert sofort, ich brauche kein Spread Rack und drauf rüberziehen, und ich zweimal dann das WLAN-Passwort erst suchen muss und es nicht klappt, dann bin ich davon so abgefuckt. Dann denke ich mir mal so, ach komm, ey.
Man zieht dir um.
Ja, das könnte der große Durchbruch für mich werden. steht noch nicht genau fest. Also es wird sein, ja, wann wird es sein? Keine Ahnung. Also die haben so eine Frist irgendwie ab Baubeginn, ich glaube 26 Monate. Und das wäre spätestenfalls August nächsten Jahres.
Okay.
Allerdings plant man uns am Anfang gesagt, sie planen mit dem ersten Quartal nächsten Jahres. Also ich sag mal so in einem Jahr.
In einem Jahr.
Plus minus 3 Monate.
Okay.
Von jetzt an.
Gut, also dann wirst auch du in die Welten des Wi-Fi-Syncs einsteigen.
Warum?
Weil du dann umziehst und vielleicht ein neues, schönes Wi-Fi hast zu Hause.
Ja, aber ich habe da immer noch einen schönen neuen USB-Anschluss. Es sei denn, dass der Rechner, ich stell mir vor, oh Gott, ich habe gerade wahnsinnige Vorstellungen davon, dass der Rechner abschmiert und irgendwie im Eimer ist und dann kriege ich einen mit USB-C-Anschluss und dann kann ich nicht mehr meine Garmins da synchronisieren oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, gefährliche Welt.
Adapter-Dschungel.
Ja, stimmt. Habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Also dieser Rechner muss bis ans Ende meiner Tage weiterlaufen, damit alles gut ist. Kommen wir mal zum Brighton zurück, bevor wir uns hier komplett verlieren. In deiner Nutzung draußen, also du hast wetterbedingt jetzt natürlich weniger Möglichkeit, den draußen zu nutzen. Dieser Eindruck von mir, dieses noch nicht so gefundenen Urvertrauens, hattest du das auch oder hast du einfach dran gemacht und los geht's?
Ich hab ihn quasi parallel genutzt zum Garmin. Mhm. Und hab dadurch jetzt nicht diese Angst gehabt. Es ist halt ganz komisch, weil, also ich kann dein Vertrauen, also das Gefühl ein bisschen nachvollziehen, aber wenn man das Gerät in der Hand hat und ich habe jetzt hier auf dem Tisch auch bei mir noch irgendwie so einen, was ist hier, 800er oder sowas rumliegen, der ziemlich genau so von der Vormerk gleich ist, dann liegt hier mein 1000er. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass der billiger wirkt, der 530er, von der Haptik her. Mhm. Also ja, es ist halt, hat halt mehr Tasten und das ist vielleicht so der große Unterschied. Aber an sich ist er ja doch recht okay, wertig, Plastik halt, leicht verbaut und gerade leicht mit so einer Akkulaufzeit ist ja dann doch eher positiv zu bewerten. Mhm.
Ich glaube, dass Garmin einfach auch bei mir, obwohl ich ja gar nicht so Garmin-affin bin, einfach so einen höheren Vertrauensvorsprung sich über die Jahre erarbeitet hat. Und das ist etwas, was man jetzt sagt, ist halt nicht ganz so, also ist da noch nicht gegeben für mich, ne? Also wenn ich
jetzt wahrscheinlich alle irgendwie explodieren, die immer erzählen nach ihrem Firmware-Updates, dass die Geräte nicht mehr funktionieren oder der Upload nicht mehr funktioniert oder die Tracks kaputt sind auf ihren Garmin-Geräten.
Ja, aber das ist ja mein persönliches, weißt du, das ist ja mein Vertrauensversprung, weil mir ist sowas noch nicht passiert. Also ich kann mich nicht erinnern, dass bei einem Garmin, den ich längere Zeit mal genutzt habe, dass ich da gravierende Probleme gehabt hätte.
Hm.
Also ist einfach so. Also
ja, ja.
Tut mir auch leid für die da Probleme haben, aber hatte ich nicht. Und wenn es mal war, dann war es bei einem Testgerät, was ich dann vielleicht mal über 2 Monate genutzt habe. Und da ist mir vielleicht ein, zwei Mal abgestürzt, was ich dann aber auch sehr oft auf Bedienfehler meinerseits erstmal geschoben habe, weil ich mich mit dem Gerät nicht so gut auskannte oder ja, vielleicht auch einfach Funktionen gerne mir gewünscht hätte, die das Gerät einfach nicht hat. Ne, oder sich anders vorstellt und ich es nicht verstanden habe in dem Moment. Insofern bin ich da, hat Garmin schon den Vertrauensvorschuss, den ich dem Brighton jetzt vielleicht auch nach längerer Zeit geben würde, wenn ich jetzt das Ding erstmal eine Saison genutzt hätte und sagen würde, ja, eine Saison durchgefahren, nie Probleme mit, musste es 3-mal aufladen, weil dann hatte ich meine irgendwie 100 Stunden Trainingszeit für die gewisse Zeit und dann ist alles gut. Also was man vielleicht, also es, du hast eben angesprochen, Navigation ist diese typische Turn-by-Turn oder wie nennt sich das, Klick-Navigation. Das heißt, du kannst genauso wie auf die 520er eine Navigation draufladen, einen Track draufladen und den fährst du dann ab. Ne? Also zeigt dann an, wenn du die Strecke verlässt, wie gut man damit leben kann und wie sehr einem die Navigation dann hilft oder nicht hilft. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Hast du es mit dem Wattmesser ausprobiert?
Nee.
Nee, also ich auch nicht. Also da müssen wir einfach mal ein Fragezeichen hintermachen. Ich gehe aber mal davon aus, ein ANT-Plus-Sender ist ein ANT-Plus-Sender. Also wenn er das Signal bekommt, dann wird er vernünftig arbeiten. Und was gibt es sonst? Der vielleicht noch entscheidende Punkt oder der Preis? Also
ich würde noch 2 Sachen sagen. Sie haben... Was so ein bisschen schade ist eigentlich, weil das, ich sehe dafür keinen Grund, ist, dass du maximal 2 Bikes programmieren kannst auf dem Gerät. Also sie haben sozusagen eine Softwarebegrenzung, was die Anzahl der Bikes betrifft. Und das liegt bei 2, ist für mich leider nicht nachvollziehbar, warum. Und eine andere positive Geschichte, die mir aufgefallen ist, und da habe ich auch gerade vor mir sozusagen denselben Track einmal mit einem Edge 1000 geladen oder getrackt und einmal mit dem, jetzt musste ich erstmal husten, und einmal mit dem Brighton. Der GPS-Track mit dem Brighton ist deutlich exakter.
Okay. Stimmt, das wäre jetzt noch eine Frage, wie sie mich interessiert hätte, nachdem du gesagt hast eben, ich habe die Idee miteinander.
Ja. Okay. Also ich bin ja in einem Track drin, den ich im Februar gefahren bin, mit beiden Geräten. Und da war ich auch so einer Waldpartie und hatte mich da ein bisschen verfahren mit dem Cyclocross und
der Waldparty?
Wald, ja. Also Waldstrecke.
Okay.
Und bin dann so, da musste dann umkehren und bin dann denselben Weg teilweise wieder zurück. Und wenn ich das sozusagen jetzt einfach mal vergleiche, dann bin ich bei dem Brighton wirklich denselben Weg zurück. Uiuiui.
Uiuiui.
Aber wenn ich mir quasi dann auf dem Edge das angucke, da liegen die Striche eben nicht übereinander. Also da ist schon auch nochmal dann auch zum Kartenmaterial im Detail doch ziemlich viel Abweichung. Die ich bei dem Brighton nicht habe. Und da muss ich sagen, es scheint das bessere GPS-Modul zu haben. Oder ja.
Okay. Ja.
Also, wie gesagt, es ist am selben Tag gleichzeitig aufgenommen. Kann jetzt also nicht sein, dass die mal irgendwie das Satellit kaputt war oder die Wolken davor oder
krass.
Irgend sowas.
Da müssen die Herren bei Garmin sich das wohl mal genauer anschauen.
Ja.
Ja, aber nach gut, dass du das ja, klar. Aber gut, dass du das mal so nebeneinander. Also, das wäre jetzt eine Möglichkeit, die ich nicht gehabt hätte. Oder ja, ich hätte den Garmin 500 dann daneben setzen können. Aber ich, ganz ehrlich, ich dachte mir, okay, das wird schon. Also, heutzutage müssen die Geräte ja wohl gut genug sein, um das richtig zu tracken zu können. Aber schön, dass du dir dann zumindest die Mühe gemacht hast, um zu sagen, dass der Brighton jetzt das bessere GPS-Signal auffängt oder besser, wie soll man sagen, da näher dran ist. Preis. Also wir reden jetzt hier nur mal die rechts unten Ausstattung mit Herzfrequenz und Trittfrequenz und allem. da bewegt sich der von dir genutzte größere 530 bei 215 Euro, habe ich jetzt ein Angebot gefunden. Und der kleinere Brighton Rider 330, den ich gefunden habe, bei 165 Euro. Also, wenn man es jetzt vergleicht mit den 520ern oder was ja dann wahrscheinlich der adäquate Vergleich wäre, oder? Das würden wir so sehen.
Mhm.
Der liegt ja im Set. Warte, ich guck mal kurz nach. Also der liegt schon ohne Sensoren bei 200, also bei 300 liegt der, so ich gesehen habe. Ist jetzt für ein prozentual schon nochmal ein Unterschied. Und also wenn man ihn vor allen Dingen mit dem Kleinen vergleicht, 165 zu 300, also da für jemanden, der vielleicht nicht so viel Geld für so Elektronik ausgeben will, das ist ja auch völlig legitim, was, ne? Der sagt, okay, ich möchte nur etwas, was mir was anzeigt, kriegst du auch den, wenn du nur ihn ohne die Sensoren, also ohne Herzfrequenz, Trittfrequenz, kriegst du den 330er schon für 115 Euro. Und wenn jemand sagt, okay, das reicht mir vollkommen, ich will nur ein bisschen GPS aufzeichnen und der Rest interessiert mich überhaupt nicht.
Ja.
Ist das, wie ich finde, eine völlig okaye Perspektive.
Ja, also 100, der 530er kostet 150 mit Halterung, aber ohne Trittfrequenz oder
genau, die nackte Putz. Version.
Genackte Version, 150 Euro, das ist natürlich, also wirklich günstig. Also wenn ich mir überlege, Leute schneiden sich vielleicht irgendwie ihr Mobiltelefon irgendwie an ihren Lenker. Und holen sich dann irgendwie 50 Euro irgendwie eine hochwertige Halterung, weil sie Angst mit Gerät haben.
Ja, ja.
Und dann kriege ich für 150 Euro ein Gerät, was A, eine super Akkulaufzeit hat,
ja.
Mir quasi einen GPS-Track aufzeichnet, ohne mein Mobiltelefon zu belasten, was ich mit A+ koppeln kann und wo ich letztendlich auch einen Track abfahren kann, den ich da vorher hochlade. Also günstiger geht's fast nicht. Also es ist nee.
Ja, es gibt schon noch so ein paar andere, also die mich da auch interessieren würden in der Hinsicht. So ein Design-Computer wüsste ich auch mal gerne, würde ich auch gerne mal so mehr ans Rad, wie sagt man, schnüren, dengeln,
packen.
Whatever.
Schrauben.
Packen war das Wort. Schrauben ist eigentlich das richtigste Wort. Den ich im Vergleich mal testen würde, aber also dieser Brighton, ich finde den durchaus für jemanden, der wirklich nicht so viel Geld ausgeben will oder kann oder aber trotzdem so sich zumindest mal an die GPS-Aufzeichnung rantasten will, ist das, glaube ich, zum Einstieg in diese GPS-Welt ein ganz gutes Gerät. Und gerade der Vergleich gerade mit dem Telefon, eine 50-Euro-Halterung, damit man sein iPhone sicher da vorne dran hat. Ich glaube, wenn man es damit vergleicht, ist man damit deutlich besser aufgestellt. Vollkommen,
ja,
vollkommen richtiger Gedanke.
Ist ja auch ein Gerät, was sich in Zweifel einbucht und automatisch synkt. Also das sind so ein paar Sachen. Klar, Luft nach oben gibt's immer, aber die mich in der Preisklasse dann doch schon positiv überrascht haben.
Ja, und dass es auch funktioniert. Ne? Also weißt du, es gibt ja oft auch so Ankündigungen und das hier läuft und das hier läuft, aber die setzen es halt auch funktioniert um. Mein letzter Stand, als ich mit der Firma von Brighton, mit Brighton in Kontakt war vor ein paar Wochen, war, dass sie zum damaligen Zeitpunkt keinen Vertrieb in Deutschland haben. Falls sich also einer bemühen will, den Vertrieb in Deutschland zu übernehmen, kann das gerne machen. Das war so der letzte Stand. Ob sich das mittlerweile geändert, weiß ich nicht. Das werde ich gerne nochmal nachreichen. Werde nochmal nachfragen. Aber ja, also wenn ihr irgendwie wenn ihr auf der Suche nach diesem Gerät seid, werdet ihr es aber trotzdem mit Sicherheit irgendwo finden oder sonst einfach nochmal bei uns melden. Dann können wir den Kontakt vielleicht herstellen oder gucken, was man machen kann.
Ja.
Das ist also. Habe ich jetzt eingefügt an dieser Stelle. Jetzt fügst du auch noch was ein in das Dokument. Mhm. Das kann doch nicht sein. Hast du das in den letzten Tagen so ein bisschen mitbekommen mit Wahoo, den neu vorgestellten Bolt?
Nee.
Nee. Wahoo ist ja auch so zumindest ein Pferd, auf das ich setzen würde, wenn ich Hoffnung hätte, dass irgendjemand Garmin mal die Marktführerschaft zumindest streitig macht oder sie damit ja auch antreibt, neue Entwicklungen, also Konkurrenz belebt ja das Geschäft auch. Und Wahoo hatte bis jetzt ja immer diese bescheuerten Namen. Element heißt er, glaube ich, oder wird er ausgesprochen, wie er genau ausgesprochen wird, wissen die wahrscheinlich selber nur. Ich würde ihn Wahoo Element nennen. Tacho wird auch von Team Sky genutzt oder Fahrradcomputer, muss man ja heute sagen. Und die haben jetzt vor ein paar Tagen den neuen, kleineren Element, den Element Bolt, auf den Markt gebracht. Kostet jetzt oder wird hier angeboten mit 240 Euro, bewegt sich also auch in der Preisklasse, aber das ist wahrscheinlich dann auch nur wieder das nackte Gerät. 240 für das nackte Gerät. Bisschen kleiner als der alte Element, also wie viel Zoll wird es hier angegeben? Ich glaube 2,2 Inches. Inches, Zoll, whatever. Was ich da am fast interessantesten fand, oder man hat sich das erste Mal Gedanken gemacht, und das wird dich wahrscheinlich auch interessieren, über Aerodynamik. Also so die Halterung und das Gerät ist sozusagen in einem übergehend und wird jetzt angepriesen als der erste aerodynamisch optimierte Fahrradcomputer. Und als ich es das erste Mal gesehen habe, ich fand es schon schick. Also das kann man schon mal machen, was die sich da ausgedacht haben. Ich werf mal jetzt, damit du es siehst.
Ja, ich hab's ja vor mir, ich hab's mittlerweile gegoogelt.
Ah.
Es macht einen guten Eindruck. Also, schickes Display.
Mhm. Ja, ich muss, ich krieg jetzt den Link, also ich habe jetzt hier nur den Instagram-Feed. Ich glaube, man muss es halt man muss das richtige Bild aus der richtigen Perspektive sehen, damit man genau weiß, was ich meine. Wenn du dir den Instagram-Feed anguckst und dann, ja, ich glaube, das ist das richtige Bild, dann sieht man das ganz gut. Oh! Um Gottes Willen, ich habe euch nicht gehört. Ich finde diese Integration in die Halterung und das Aerodynamische, wieder vor der Prämisse, die wir ja schon öfter hatten, gibt es noch mal was Neues oder was kann man neu machen, was kann man noch verbessern? Das ist jetzt so ein Punkt, der eigentlich auf der Hand liegt, dass man das Gerät aerodynamisch gestaltet. Genau, den Artikel hatte ich natürlich auch an dem gleichen Tag schon gelesen. Und das, finde ich, ist da ganz gut gelungen, wenn man sich so die Bilder anguckt. Find ich schön. Also bin mal gespannt, ob Wahoo es schafft, mit diesem Gerät so die breite Masse zu erreichen und dann auch am Ende möglicherweise sich mal als gute oder gelungene Konkurrenz zu Garmin auch zu positionieren. Bin ich sehr gespannt drüber. Weil, ja, das wäre doch schön. Das wollte ich noch schnell eben anfügen, wo wir gerade bei Tachos waren. Und bin gespannt.
Ja, also ich denke, das strengt ja auch, spornt ja auch immer ein bisschen so die Platzhirsche an.
Ja, klar.
Wenn es mal Geräte gibt, die sozusagen mal einen Schritt nach vorn gehen oder auch mal andere Schritte, andere Wege einläuten und
ja, ja, und vielleicht
die User auch ein begeistertes Feedback geben, das ist immer gut.
Ja, oder vielleicht auch einfach mal eine Idee haben. Also weißt du, auch so die typischen oder die Leute auf dem Markt für Drittanbieter-Zeugs, ne, wie Halterungen und so weiter. Dass für die, wenn die noch selber nicht auf die Idee gekommen sind, so etwas zu machen, dann ist jetzt vielleicht mal ein Schritt in die Richtung gemacht.
Naja, und also hier ist es eben so, dass ja wirklich eine komplett Eigenentwicklung vorhanden ist. Und ich halte es auch völlig für gerechtfertigt. Also gibt es Argumente zu sagen, okay, wir machen das so und so.
Mhm. Genau. Also ich bin ehrlich mal gespannt, wie dieses Produkt vom Markt angenommen wird. Also weil Wahoo war ja jetzt noch nicht so, also das war für mich auch so, das ist genau diese Vertrauensvorschussnummer. Weißt du, wenn du mir jetzt ein Wahoo-Tacho hingelegt hättest, hätte ich bei den ersten 5 Fahrten mit Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit trotzdem noch gecheckt mit dem Telefon nebenher. Weil man, das kennt man nicht, weiß nicht, hat noch nicht so viele Leute, man hat noch nicht 10 Leute gesprochen, die schon so ein Wahoo-Gerät gefahren sind und sagen, ja, passt super. Ne? Und das ist so ein bisschen die gleiche Nummer. Aber mein Gott, warten wir mal. Also ich würde mich freuen, wenn die Erfolg damit haben. Einfach damit ein bisschen Entwicklung auf dem Markt weiter bleibt.
Ja.
Weil Polar ist ja lange nichts mehr gekommen. Dr. Markus Wack.
Nee, Dr. Wack.
Ja, es gibt so Punkte, die stehen hier auf der Liste, da habe ich überhaupt keinen Plan, was das wieder soll. Erzähl. Also,
habt ihr bei euch im Shop?
Was?
Habt ihr sogar bei euch im Shop?
Dr. Wack, warte mal.
Dr. Gucken. Wack.
Produkt Dr. Wack. Und Kettenöl. Kettenreiniger. Ja, das sind die Tiefen des Sortiments, wo ich nicht so oft eintauche. Du möchtest den Drucksprüher haben wahrscheinlich, wie ich dich kenne.
Nee, ich habe hier eine ganze Menge verschiedene Produkte von Dr. Wack, die mir mal vor geraumer Zeit schon, also wirklich geraumer Zeit, zur Verfügung gestellt wurden. Mhm. Und wo ich sozusagen Kettenreiniger, Fahrradpflegeöl, Trockenschmierstoffe, den Reiniger habe, ja, verschiedene Sachen zum Testen ab. Mhm. Und bei mir zögern sich solche Geschichten ja momentan ein bisschen hin, weil ich nicht so viel oder im Laufe des letzten Jahres nicht immer so zum Fahren und regelmäßig gefahren gekommen bin. Aber ich habe ein paar Produkte doch von denen mal benutzt und wollte mal ein kurzes Feedback abgeben.
Ja, immer, du weißt doch, putzen ist doch mein Steckenpferd.
Genau. Und ich dachte mir, dadurch, dass ihr das bei euch im Geschäft habt oder im Shop habt und vielleicht demnächst die Kunden anrufen und danach bei euch fragen, dann ist es natürlich gut, wenn du auch.
Ich sag dann, Dr. Wack ist mein persönlicher Kumpel. Frag mich.
Vielleicht zu drei Produkten, die ich wirklich jetzt benutzt habe im Laufe der letzten Monate. Und das erste ist quasi der Kettenreiniger.
Dum, 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 dum.
Nennt sich F100 Kettenreiniger. Und ich hatte vorher, jetzt müsste ich mal überlegen, was ich vorher immer hatte. Kettenreiniger, mal live googeln, Kettenreiniger. Ich hatte immer, ich hatte nicht Smokoff. Ich hatte, jetzt müssen wir mal bei einem anderen Shop gucken. Live googeln hier. Von Finish Line, ganz genau. Kettenreiniger von Finish Line hatte ich immer.
Ach so, ja. Habe ich dir noch mitgebracht. Hättest du mich da fragen können.
Man war damit jetzt auch gar nicht so unzufrieden. Hat halt die Kette gereinigt und so weiter und so fort. Und habe dann den Kettenreiniger hier von F100 verwendet. Und kann sagen, ja, er macht die Kette sauber. Funktioniert ziemlich gut. Aber was mir gut gefällt, ist vor allen Dingen die Sprühdose oben. Die ist, also sagen, wenn ich das Produkt aufsprühe, spritzt das nicht so saumäßig rum und man kann es ziemlich gut dahin dosieren, wo es hin soll, nämlich auf die Kette.
Mhm.
Und das ist so in der praktischen Anwendung ist das sozusagen ganz cool, weil ich habe auch schon Kettenreiniger gehabt, das sprühst du auf die Kette und das spritzt du dann so sehr rum, dass dir irgendwie der ganze Rahmen und das Gesicht versaut ist. Also das ist wirklich so, da sprühst du es drauf und dann haut es das sonst wohin.
Weißt du, darf ich kurz, ich sehe hier einen Kommentar dazu, in Verbindung mit zwei Zahnbürsten werden gute Ergebnisse erzielt.
Ja, also Kettenreiniger macht halt die Kette sauber und
Die Zähne.
Und die Zähne. Nee, da hast du jetzt was missverstanden, Christian.
Ach so. Okay. Also sprühst du auf, wischst du mit dem Tuch ab und gut ist, ja?
Genau. Muss man ein bisschen einwirken lassen. Hm? Und was ich halt immer mache, ist dann auch vor allem mit viel Wasser abspülen hinterher. Hm. Und dann kommt der quasi eigentlich auch nochmal zu der Nachbehandlung. Also dann hast es ja erstmal sauber gemacht und dann muss ja nochmal irgendwie ein Pflegeöl drauf oder ein Trockenschmierstoff oder was.
Definitiv, definitiv.
Also, aber sozusagen, um eine versaute Kette sauber zu kriegen, habe ich damit eigentlich ziemlich gut Erfahrung gemacht, Dr. Wack F100 Kettenreiniger. Mhm. Eine zweite Sache, die ich verwendet habe, ist Trockenschmierstoff. Irgendwie stehe ich ja auf diese Trockenschmierstoffe.
Also ich will nicht gar nicht wissen, wo du das sonst alles noch hinpackst. Ja.
Kann man im Haushalt überall an allen möglichen Scharnieren und Türschlössern und sonstigen Dingen, die aufeinander reiben und quietschen, verwenden.
Und, mach einfach weiter, da kommst du aus der Nummer, kommst du eh nicht mehr raus.
Ja, und hab da benutzt, bin ja eigentlich, das wissen sie, dass die meisten, so ein großer Fan von diesem Tri-Fluid aus Berlin. Tri-Fluids.com wird wohl auch viel, gerade im Helikopterbereich und so, verwendet, ist aber auch so ein Trockenschmierstoff, der halt einfach nicht so viel Dreck bindet. Weil das große Problem mit Ölen ist ja ganz oft, dass sie quasi einerseits zwar einen Schmiereffekt haben und eine Schmierleistung, aber eben doch ganz viel Dreck aufsammeln. Mhm. Und diese Trockenschmierstoffe oder so Nanopartikel-Sachen haben halt den Vorteil, dass die nicht diesen Dreck der Straße aufsammeln. Mhm. Und bin da eigentlich jetzt schon jahrelang großer Fan von Tri-Fluid und benutze das und habe jetzt eben auch gern mal dieses F100 von Dr. Wack probiert und hab so ein bisschen, also Tri-Fluid ist eine andere Preisklasse, um es mal so zu sagen, aber es hält auch viel länger und das ist so, denke ich, auch der Punkt, was die Schmierleistung betrifft, in dem Moment, wo ich es quasi einschmiere und erstmalig benutze, finde ich beide eigentlich sehr ähnlich. Und ich kann jetzt sozusagen, was den Bereich betrifft, was die Schmierleistung betrifft, über dieses Dr. Wack F100 Trockenschmiermittel gar nicht Schlechtes sagen. Was mir aber deutlich aufgefallen ist, und das hängt damit zusammen, dass ich es vor allen Dingen viel im Indoor-Bereich verwendet habe, also beim Spinning, also beim Spinning-Bike auf der Rolle, dass ich das Gefühl habe, dass das F100 relativ schnell seine Schmierleistung verliert. Okay. Also schmierst ein, du fährst irgendwie einen Tag, du fährst 2-3 Tage, ich fahre nicht draußen und muss nachsprayen.
Liegt das an der Menge des Zeugs, was du draufgepackt hast? Oder also es wird ja hier 300 Kilometer irgendwie so, alle 300 Kilometer, aber flüssig bei Regen öfter. Könnte das Problem sein? Also das, oder also anders gefragt, fährst du in den 3 Tagen 100 Kilometer am Tag, oder?
Fahrst du das nicht? Nee, ganz klar nicht. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwie vielleicht zu wenig aufgesprüht habe, aber soll ja irgendwann auch nicht runtertropfen.
Ja, ja.
Das ist jetzt schwer nachvollziehbar. Aber für mich wäre das jetzt zum Beispiel, und das ist so der Unterschied quasi zu dem Tri-Fluid, was ein Kettenöl ist, was du oder ein Kettenöl,
ein Schmierstoff.
Ja, Kettenschmierstoff ist, was du aufträgst und was sozusagen extrem lange hält. Mhm. Und das, also ich muss sozusagen so selten eine Kette damit behandeln, da kann ich locker 300 Kilometer fahren, ohne dass ich da irgendwas machen muss. Mhm. Das heißt aber, das ist vielleicht sozusagen der Anwendungsfall, ich kümmere mich nicht so oft um meine Kette oder ich putze mein Bike nicht so oft, gerade mit Wasser, und kann dadurch auch Tri-Fluid verwenden, weil es eben länger hält und dadurch ist auch sozusagen dieser Preis auch in gewisser Weise gerechtfertigt, weil es einfach länger hält. Aber dieses F100 wäre für mich jetzt so ein Schmierstoff, wo ich sage, okay, es gibt ja nur noch, also was ja ganz in ist, ist quasi sein Bike professionell zu putzen. Also da gibt es ja genug.
Der Trend geht an mir vorbei, keine Sorge.
Also ich liebe es ja wirklich, draußen zu stehen, mein Fahrrad auf einem, also mein Rennrad irgendwie auf einem Montageständer zu haben und dann, so wie man das von den großen Teams kennt, nach einer Tour irgendwie im Sommer eine Stunde zu verwenden oder eine halbe Stunde, um mein Bike irgendwie zu putzen. Das geht mir, ich schaffe es auch nicht nach jeder Tour, gar keine Frage, aber ja, macht schon Spaß. Also doch, so die Pflege,
ja.
Pflege ist schon eine gute Sache. Und das bedeutet natürlich, du spürst ja jedes Mal das, den Schmierstoff raus aus der Kette. Und hier würde mir dieser Trockenschmierstoff dann doch entgegenkommen, weil es eher so ein Produkt ist, okay, es bindet den Dreck nicht so viel, aber wenn ich doch irgendwie immer der Woche oder zweimal die Woche mein Bike mit Wasser wasche und hübsch mache, dann macht das auch nichts, wenn ich da aus der Kette den Schmierstoff da rauswasche, weil das ist jetzt nicht so teuer, das kann ich relativ zügig, sage ich mal, oder ja, schnell wieder nachtragen und weiter geht's. Mhm. Also eher so ein Verbrauchsmaterial. Hat auch eine schöne Einsprühdüse, das gefällt mir auch ganz gut. Aber wie gesagt, was mir aufgefallen ist, ist, dass es erstaunlich nicht so lange haltbar ist. Zumindest im Vergleich zu dem Produkt, was ich sonst verwende. Jetzt kann man auch sagen, vielleicht habe ich jetzt irgendwie ein bisschen Mercedes mit einem Volkswagen verglichen. Das kann jetzt gut sein, aber ja, das ist zumindest die Referenz, die ich habe.
Ja, klar. Also man kann ja immer nur vergleichen mit dem, was man auch sonst zur Verfügung hat oder womit soll man es auch sonst vergleichen. Also ich komme später nochmal zu einem auch zu einem Produkt noch. Du kannst ja nur mit etwas vergleichen, was du bisher genutzt hast. Ne? Also alles andere ist ja ein völlig fiktiver Vergleich und dementsprechend ist das schon okay, so wie ich finde. Du hast gesagt, du hast noch ein drittes, also Kettenschmierstoff und
Kettenreiniger. Und ich wasche es ja so gern, also habe ich hier noch sozusagen das Waschmittel oder eigentlich zwei Waschmittel von Dr. Wack.
Funktionswaschmittel oder was?
Ich habe hier einmal das Funktionswaschmittel, genau, also was sozusagen für Textilien ist.
Ja, ist hoffentlich, dass das für Textilien benutzt das und nicht.
Für was?
Ja, schon gut. Ja, für Textilien.
Ja. Das ist ja immer so, also ja, Bike-Sachen waschen wir ja nun sozusagen immer wieder oder ja, häufiger.
Hoffentlich häufig.
Und muss sagen, funktioniert. Ich weiß nicht, wie wäschst du deine Bike-Sachen?
Ja, der Waschmaschine.
Hast du, wäschst du die jedes Mal nach der Benutzung?
Eigentlich schon.
Immer mit einem Vollprogramm?
Ja, klar.
Das mache ich zum Beispiel nicht. Ich wasche die jedes Mal. Aber ich habe so das Gefühl, also wenn ich Kleidung, vielleicht sage ich mal tendenziell im Sommer jeden Tag wasche, dann ist das ja eine ganz schöne Belastung für die Kleidung.
Deswegen wasche ich die in dem Jutebeutel immer.
Genau, und da kann ich dir sagen, ich war in einem Bike-Hotel in Italien vor 2 Jahren mit meinem Bike-Club. Da wurden die auch in so einem Jutebeutel gewaschen, viele Jutebeutel zusammen. Aber die Klamotten haben nach der Wäsche oftmals gerochen wie vor der Wäsche.
Da weiß ich nicht, was die Italiener sonst da reingetan haben, aber da habe ich bis jetzt keinerlei Probleme gehabt. Oder ich rieche halt auch schlecht. Ne? Also meine Nase ist schlecht. Deswegen ist das vielleicht bei mir auch gar nicht so schlimm. Also vielleicht ist es richtig schlimm, aber für mich nicht so schlimm.
Ja, ich mache immer ein Kurzprogramm, weil ich mir sage, okay, also ist jetzt nicht so ein tief sitzender Schmutz, wenn ich jetzt irgendwie Ketchupflecke oder Eisflecke oder irgend sowas jetzt auf den Klamotten hätte. Das ist ja eigentlich nur verschwitzt. Mache also immer Kurzwäsche. Aber die Gefahr ist natürlich, dass eine Kurzwäsche vielleicht auch manchmal zu kurz ist. Und habe quasi letzten Sommer ein paar Mal dieses Funktionswaschmittel benutzt und muss sagen, erfüllt seinen Zweck. Funktioniert ganz gut und macht gerade auch bei also ich finde bei auch bei Kurzwäsche ausreichende Ergebnisse.
Wie ergebe ich? Also ich frage mich immer die Verpackung, also diese Packung sieht halt jetzt so klein aus. Mal so, also wie ergebe ich es sowas?
Das ist.
Also
ich mache das ja auch immer so nach. Das Problem ist ja, du machst ja nie eine volle Waschmaschine. Also ja. Das, was ja immer angegeben wird an Dosierung, ist ja sozusagen jetzt nicht für ein Kleidungsstück.
Ja, ja, genau.
Ist ja so irgendwie eine ganze Waschmaschine. Und ich mache dann irgendwie mein Set.
Mhm.
Ich gehe da dann eher sparsamer damit um, sag ich mal. Das hält schon eine ganze Weile, aber das ist schwierig zu sagen. Das ist.
Also ich benutze halt das ganz normale Waschmittel und dann packe ich das in den Jutebeutel und dann ich habe ja auch zum Glück habe ich genug Bekleidung, dass ich einfach warten kann, bis sich das lohnt, eine Waschmaschine davon anzustellen.
Ja.
Und mache dann eine volle Waschmaschine an und dann ist gut. Also
okay. Also hier auf der Verpackung steht 8 Wäschen bei mittlerer Wasserhärte und leichtem Verschmutzungsgrad. Aber wie gesagt, 8 Wäschen, 8 Waschmaschinen.
Klar, wenn du nur ein Set wäschst, dann ist das vielleicht ein Zehntel, dann kriegst du damit 80 Wäschen hin.
So ungefähr, ja.
Mhm, okay.
Aber da haust du natürlich nicht ein Zehntel rein, weil das ist ja irgendwie, kriegst du ja auch kaum dosiert, aber vielleicht ein Fünftel oder so. Also das ist so. Kommt man schon eine Weile hin.
Ja. Ja, also dann ja, mal ausprobieren.
Also sagen, also, ist Wer da Probleme hat und sagt, okay, er will es gerne mal ausprobieren, kostet, glaube ich, 3,95, kann ich.
Ja, das ist ja jetzt nicht so viel, dass das jetzt irgendwie, ne, also es stürzt einen nicht in den Ruin, wenn ich jetzt mal einen kaputten
habe. Genau, ist jetzt kein irgendwie 25 genau. Euro Investition, wo man sagt, ui, sollte ich. 3,95.
Ja, ist jetzt auch nicht deutlich, deutlich teurer als ein normales Waschmittel, so irgendwie. Oder ja doch. Ah, jetzt nicht so. Es wird keinen ruinieren, der sich sonst das Trikot für 100 Euro leisten kann und ja. Das dann waschen will. Um es so rum
genau, genau, tun. Genau. Und ebenso 3,95 kostet der Fahrradreiniger. Also, wir alle kennen das ja, Fahrrad, hier wird es geputzt, wird also erstmal eingeweicht mit einem Schwamm und warmem Wasser von oben bis unten. Beziehungsweise wird der grobe Schmutz vielleicht sogar mit einem Hochdruckreiniger abgesprüht. Wenn man jetzt Mountainbiker ist. Und dann trägt man ja gerne sozusagen so einen Fahrradreiniger auf, so ein Spray, um vielleicht sozusagen hartnäckeren Schmutz irgendwie nochmal zu lösen und dann hinterher nochmal abzuwaschen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Literflasche.
Ich guck mal. Mach du mal weiter.
Du guckst mal, ja.
Es 100, ist 1 Liter, 2 Liter, 5 Liter.
Genau, ich habe die Literflasche. Und genau, die 100, also die 12,95 € kostet die Literflasche. 100 Milliliter kosten auch 3,95, genau. Das habe ich ausprobiert und erfüllt seinen Zweck.
Mhm.
Kann man ausprobieren, kann man gern machen. Irgendwie ist ja dieses Mug of Bike Cleaner, ist ja so ein bisschen der, Mug, dieses...
Mug
of.
Ja.
Das ist ja ein bisschen so das, was so alle irgendwie...
Der Garmin der Reinigung.
Ja. Habe ich noch nie verwendet.
Ich
habe bisher immer Finishline Produkte benutzt.
Ich habe Spüle genutzt.
Okay.
Aber ich bin ja, ich sag ja, ich fühle mich berufen, zu vielen Sachen meinen Senf dazu zu geben, ob ich Ahnung habe oder nicht, aber bei Reinigern, da überlasse ich gerne dir das Feld, da weißt du deutlich, hast du deutlich mehr Erfahrung als ich.
Und erfüllt seinen Zweck, wobei ich muss sagen, hier finde ich den Sprühkopf nicht so gut, wie ich jetzt bei den anderen Produkten sozusagen das Dosieren empfinde. Aber ich sag mal, es erfüllt seinen Zweck und löst ganz gut den Schmutz, um es dann hinterher sauber zu machen. Also ich muss sagen, das sind jetzt so die Produkte, die ich letztes Jahr, beziehungsweise jetzt auch im Winter über im Innenbereich regelmäßig verwendet habe. Kann im Großen und Ganzen eigentlich keine negativen Sachen sagen, kann sagen, dass sie ihre Funktion erfüllt haben, halt mit gewissen Einschränkungen, gerade was den Trockenschmierstoff betrifft.
Wo kommen die her, weißt du das? Also ich habe von, also jetzt so
eigentlich. Das ist irgendein deutsches Fabrikat, aber woher die kommen? Moment, Google wird es mir verraten.
Ja, dachte, du schießt das jetzt so aus der Hüfte. So wichtig ist das.
Nee, Ingolstadt.
Ach. Ja.
Das ist Dr. OK, OK Wack Chemie GmbH.
Ah, Chemie ist immer gut, immer drauf. Chemische Keule ist immer gut. Sowohl als Medikament als auch als Reiniger.
Na, mach
gerne auch mal ausgetauscht.
Machen viel Auto- und Motorradpflegeprodukte und eben auch diese F100 Fahrradproduktserie.
Okay, ja, also das ist ja auch, ich will nicht sagen deckungsgleich, aber was für das eine, also weißt du, was ein Auto vernünftig pflegt, wird jetzt beim Fahrrad auch nicht schlecht sein. Gehe ich mal einfach davon aus. Also ich habe heute noch am Tisch beim Mittagessen den Spruch gehört, hier, mein Gott, dann versiegelt das Auto, das Fahrrad doch innen mit Autoversiegelung. Das funktioniert genauso gut und ist auch nicht teurer. Also ich will damit nur sagen, wenn die beim Auto schon viel gute Erfahrung gemacht oder viel Erfahrung gesammelt haben, dann kann es beim Fahrrad ja auch nicht so schlecht sein.
Genau.
Ja, dann ich werde mir vielleicht dann mal, also ich habe ja mein Winterrad, vielleicht wenn ich das jetzt zum Frühjahr, wenn es nur noch regnet, mal richtig sauber mache, vielleicht gönne ich mir dann auch mal sowas Feines.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Gut, dann, ich hätte dich ja vorher gefragt. Also ich bin ja nicht blöd und kaufe einfach so, ohne dich zu fragen. Das mache ich nicht. Aber vielleicht hole ich mir auch nächstes Wochenende noch eine Inspiration.
Ja. Da
Überleitungen, wo der Markus erstmal kurz grübelt, was will er mir sagen?
Nee, also ich wäre ja fast gerne mitgekommen, aber irgendwie kriege ich das dieses Jahr alles nicht so ganz auf die Reihe.
Nee, du hast auch andere Prioritäten und das ist auch gut so. Das, ne? Also solche Veranstaltungen jetzt noch, solche Reisen und die Strapazen in deinem Alter, das möchte ich dir auch gar nicht zumuten. Nee, also wir haben ja dieses Jahr die Berliner Fahrradschau
aus. Sagt derjenige, der hier beim Podcasten schon anfängt zu gehen.
Ne? Wenn du wüsstest, weil ich aufgestanden bin. Nee, wir haben die Berliner Fahrradschau dieses Jahr ja bewusst ausgelassen. Im Nachhinein, dir tut es, glaube ich, also mir, ich finde es schade, aber so richtig schlimm. Also an dem Wochenende selber hat es mich mächtig geärgert. Aber jetzt mittlerweile so im Rückblick denke ich mir, mein Gott, das war vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ein paar Leute hätte ich gerne getroffen und es war ja auch alles ganz schön und toll, aber ein Jahr mal aussetzen ist auch nicht schlimm, denke ich mir. Also wer weiß, was kommendes Jahr dann wieder uns bringt. Und dafür fahre ich aber zur Düsseldorf Cycling World. Und zwar ist das am kommenden Wochenende. Das heißt, ich werde noch gucken, dass ich die Folge jetzt schnell vorher veröffentliche, dass ihr gegebenenfalls es noch schnell vorher hören könnt, damit ihr euch gegebenenfalls schnell melden könnt, wenn ihr dort einen Kaffee oder ein sonstiges Getränk nehmen möchtet, Hallo sagen möchtet, mal gucken, wie die Bekloppten, also der eine Bekloppte von den beiden Bekloppten aussieht, dann könnt ihr euch gerne schnell melden. Ich werde mein Plan derzeit mein Plan sieht so aus, dass ich am Samstag ganztägig da sein werde und am Sonntag zumindest ist derzeit geplant ein halber Tag, aber das noch mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Das heißt, ob ihr Samstag oder Sonntag da seid, dann könnt ihr euch immer melden. Am einfachsten wäre es immer kurz ein, ich bin ja grundsätzlich am einfachsten zu erreichen via Twitter. Ja, da könnt da melden einfach und dann wird sich da mit Sicherheit eine Möglichkeit finden.
Mhm. Seitenworld.de ist die Webseite.
Webseite, genau. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen hier.
25. und 26. März.
Genau, kommendes Wochenende. Haben wir ja auch schon mal angesprochen in irgendeiner Sendung. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Hört doch mal nach. Es ist nicht eine neue Messe. Wurden wir nach der Sendung, weiß gar nicht, was ich hier erzählt habe, ne? Wurden wir nach der Sendung darauf hingewiesen vom Veranstalter. Es ist so eine Art Reboot. Und schaut vorbei, ich glaube. Also ich habe mir so die Veranstalterliste, die Ausstellerliste angeguckt. Da sind ein paar sehr interessante Sachen bei. Ich glaube, da kann man rundes Paket. Ich weiß nicht, ob sie sich so als Gegenpol zur Berliner Fahrradschau oder ob es eine Ergänzung ist oder. Ich bin so ein bisschen gespannt, wie sich das positioniert alles da. Weißt du, wie ich das meine? Also ob das jetzt das gleiche in Grün oder in anderen. Es gibt ja diese Fahrradschau auch in Wien, glaube ich. Und
genau, als Berliner Fahrradschau hat er dieses Jahr in Berlin quasi direkt eine Kopie, sage ich mal, versucht zu machen, oder was ist Kopie, aber sagen, okay, wir exportieren dieses Event jetzt auch nach Wien und machen da eine Wiener Fahrradschau draus.
Mhm. Genau, aber das ist ja sozusagen aus der gleichen Familie kommend.
Genau, richtig offiziell zu sagen, hey, komm, wir exportieren das Produkt Fahrradschau von Berlin auch nach Wien.
Genau, und das ist ja jetzt was komplett anderes, im Zuge auch so ein bisschen der Düsseldorf-Begeisterung fürs Thema Rad in diesem Jahr mit dem Start der Tour dort. Und ich glaube,
Wann startet die Tour dort? Weißt du das genau?
Das Datum? Anfang Mitte Juni, glaube ich, ne? Also ich habe jetzt so ein Datum nicht im Kopf, aber
vielleicht vorbereitet haben.
Grand Departement. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich keine Karten fürs Kraftwerk-Konzert gekauft habe da. Das wäre, glaube ich, das hätte mich fast noch am meisten. Also ich werde natürlich da sein, ne?
8. Juni.
Nee, 29. Juni, stark jetzt los. Erste Etappe am Samstag. 1. Juli, sag ich ja. Aber man muss ja sagen, das fängt ja vorher schon an. Also am Freitag, ich weiß nicht, ob am Donnerstag oder Freitag ist ja die Vorstellung, der sportliche Teil startet mit der Vorstellung der Mannschaft am 29. Juni im Schloss Benrath. Nee. Wie auch immer, whatsoever. Ich hoffe, dass ich da sein werden kann am dem Donnerstag. Jetzt hast du mich verwirrt. Achso, wenn ich jetzt in diesem Jahr in Düsseldorf eine Messe starten, dann eine bessere Gelegenheit gibt es in Düsseldorf, glaube ich, nicht mehr. Als mit dieser Radsportbegeisterung, die da gerade vermeintlich vorherrscht. Und ja.
Wobei, ich finde ja sozusagen, wenn ich jetzt mal grob schaue, also wenn ich jetzt vergleichen würde Berliner Fahrradschau und Rennradszene, dann würde ich sagen, das sind schon zwar beide Sachen haben mit Rädern zu tun, aber unterschiedliche Zielgruppen.
Aber ich glaube, die Cycling World, so auch wie der Dame Cycling World, möchte auch nicht nur den Rennradfahrer ansprechen. Ich glaube, da geht es auch um mehr. Also ich habe zum Beispiel gestern mir die Ausstellerliste nochmal angeguckt, weil mich so zwei, drei, um es konkret zu sagen, ich werde an einem Sonntag vielleicht mit der Familie hingehen, ne, und habe dann gedacht, ach, für die Kleine, irgendwann möchte man die ja auch mal auf so ein Laufrad setzen, ne, irgendwie müssen wir mal anfangen. Und dann dachte ich, scroll ich mal die Liste durch, was vielleicht da für sie dabei sein könnte, bei Kinderrädern oder so Krams. Und ich weiß gar nicht, ob ich eins gefunden habe, aber ich habe immer nur gesagt, noch ein Lastenrad, noch ein Lastenrad, noch ein Lastenrad. Also so Lastenräder en masse.
Viel urban.
Und dann dachte ich nur so, da habe ich mich erinnert, wie wir mit dem lieben Freund des Hauses Thomas, Grüße an dieser Stelle nach Gran Canaria, wo er hoffentlich noch sitzt, wie wir mit ihm in der, durch diese Lastenradhalle auch bei der Berliner Fahrradschau. Also ich glaube, von dem, wie die sich positionieren, wird das schon eh nicht sein, aber so richtig kann ich das, glaube ich, auch erst sagen, wenn die Messe vorbei ist. Ich gucke mal, ob ich ein paar O-Töne vielleicht einhole, von Sachen, die mich jetzt da spontan interessieren. Ja. Aber da werde ich mich am nächsten Samstag rumtreiben. Und wie gesagt, wer Hallo sagen möchte, sei dazu immer gerne aufgefordert. So irgendwie. Ja.
Das ist eine ganz interessante Mischung, so, wenn man durch die Ausstellerliste geht.
Ja, ich weiß von Firmen, die da sind, die nicht auf dieser Liste stehen und ich bin selber mal gespannt. Also, ich kenne die Location. Was? Ich bin noch da. Egal, was du mir erzählst, ich bin noch da.
Verschwunden?
Nein, ich bin nicht völlig verschwunden. Ich rede noch mit dir.
Oh, der Christian ist nicht mehr zu hören.
Also,
du warst jetzt weg.
Weiter. Ja, ich rede immer die ganze Zeit weiter. Kannst ja hinterher jetzt schön zusammenschneiden. Also, ich weiß.
Oh, ich lese gerade. Also du bist jetzt irgendwie in einem ganz schönen Aussatz am Stream, merke ich, oder nicht im Stream, sondern im zwischen dir und zwischen Köln und Norwegen.
Okay.
Ach, ich höre dich schon gar nicht mehr.
Okay.
Also, und dann höre ich aber, also lese ich gerade, dass Swift auch in Düsseldorf vor Ort ist.
Das mag sein. Genau wie meine Aufnahme, ist alles da, was man braucht.
Mhm.
aber Swift in Düsseldorf, ja, vielleicht... Vielleicht, wenn du mir einen Fragenkatalog schicken möchtest, dann werde ich diese gerne überbringen und dort stellen.
Ja.
Also, muss mir nur sagen, was ich fragen soll. Ich habe doch keine Ahnung von der Materie. Wahrscheinlich werde ich auch ganz schnell auffallen, aufliegen. So als der Typ, der keine Ahnung hat, aber dumme Fragen stellt. Aber das ist mir auch egal. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie mir. Ich werde sie wahrscheinlich eh auf dem Zettel stehen haben, den ich zu Hause habe liegen lassen, dann in der entscheidenden Situation. Aber... Versuchen tue ich gerne alles und vieles. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier Schluss aus Feierabend. Wir haben eine Stunde später begonnen als üblich, deswegen ist es genauso spät wie sonst. Und können euch schon mal ankündigen, dass wir wieder da sein werden. Wir haben es schon aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe es aufgeschrieben und es ist hoffentlich richtig, am 2. Mai.
Genau, ist der Tag nach dem 1. Mai.
Warum? Wir möchten einfach wieder in den normalen Rhythmus reinkommen, dass wir am Anfang, am ersten Dienstag im Monat aufnehmen und dann haben wir uns jetzt überlegt, entweder wir machen jetzt ganz schnell wieder eine Folge, das wäre gewesen zu Ostern und damit für alle Beteiligten blöd, oder wir sagen einfach, wir machen am 2. Mai. Wenn es ganz krass kommt, ne, dann war bis dahin, ach so, es kann sein, dass zwischendurch ja noch was von der Fahrradshow, von der Cycling World, noch was kommt, es wird mit Sicherheit vielleicht sogar schon in der nächsten Woche noch ein Race kommen. Aber wenn es bei mir bis dahin gut laufen sollte, dann kann es sogar sein, dass ich Lüttich-Bastogne-Lüttich und wie heißt das da rund um den Finanzplatz Eschborn-City, Frankfurt und das Möbelhaus draußen gucken. Vielleicht entschließe ich mich noch kurzfristig damit zu fahren. Kann gut sein. Aber vielleicht ist bis dahin viel passiert. Vielleicht können wir bis dahin
verspricht viel Stoff.
Ja. Stoff ist immer ein gutes Thema im Radsport. Das möchte ich als Schlusswort so belassen und bedanke mich bei dir, dass du vor allem nicht den Kopf in den Sand steckst nach den Erlebnissen und dass wir hier so weitermachen und so. Und ja. Danke.
Ja. Danke zurück.
Danke auch nochmal, bevor wir es vergessen, danke an die Hörer, die immer wieder fleißig über unseren Amazon-Affiliate-Link bestellen, weil von diesem Geld, nur mal so als Beispiel, also dass das nicht alles hier für Blutbeutel und Amphetamine drauf geht, zum Beispiel das Mikrofon, was ich mit dabei haben werde in Düsseldorf, konnten wir von diesem Geld finanzieren.
Ja.
Und damit man das mal, ich finde, das ist immer sehr schön, wenn man das so konkret dann auch mal zum Ausdruck bringt, was das bewirkt. Ja, also ihr bestellt über den Link und wir haben irgendwie nach einer gewissen Zeit so viel Kohle zusammen, dass wir uns ein Mikrofon leisten können, womit wir dann solche Aufnahmen machen können oder die hoffentlich einigermaßen interessant sind. Ich finde, das so in den Kontext zu stellen, ist das ja auch mal immer schön. Also weiterhin sehr gerne über unseren Amazon-Link bestellen und uns so unterstützen.
Genau, vielen Dank dafür.
Oder unverdächtige Pakete schicken mit Inhalt, über den wir dann nicht sprechen dürfen. wie es immer so schön heißt. Alles klar, macht's gut.
Es war meine Freude.
Ebenso. Und das unter den Umständen. Also der Abend fing echt scheiße an. Das muss man mal.
Wirklich, in dem Moment, wo du sagst, okay, du, jetzt kann ich Tochter, schläft zwar noch nicht, aber Ehefrau ist da und kann übernehmen. In dem Moment kriege ich einen Anruf, ja, hier, Tochter ist in Tränen und ich soll mal kurz vorbeikommen.
Ah, jetzt hast du wieder alles runtergedownt am Ende.
Das war echt. Nee, das ist doch nicht runtergedownt. Das ist doch schön. Nein, also sowas erweicht doch auch so ein Papa-Herz, oder?
Ja,
kannst du noch nicht so mitreden. Ja,
doch, natürlich. Da hast du ja recht.
Ja,
doch. Doch, natürlich.
In diesem Sinne,
ja. In diesem Sinne, unsere Herzen sind erweicht und
genießt
weiter
Leben
geht's.
Und macht's Beste draus.
Genau. Tschüss.
Tschüss.